ich das Gefühl, dass ich sowohl irgendwie heute in einem Tag, aber auch gerade in meinem Leben irgendwie so in einem guten Flow bin und so ein bisschen die Früchte ernten kann, die ich gesät habe und irgendwie einfach so laufe und gute Dinge zu mir kommen und mir Dinge leicht fallen und ich irgendwie happy bin und das Gefühl habe, es beginnen viele neue Sachen, die ich aufregend finde. So und lasst irgendwie Ängste los. Ist irgendwie eine ganz geile Zeit gerade.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast. Wir sind David und Isa und wir sprechen hier im Podcast ganz offen und tiefgehend mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten, die das Leben so ausmachen. Wir möchten weibliche Vorbilder sichtbar machen und wir hoffen euch mit diesen Gesprächen Inspiration, Raum zum Nachdenken und die Bestärkung zu geben, Veränderungen voranzutreiben für dich und auch für andere.
Wir freuen uns so sehr, dass eine unserer absoluten Wunschgästinnen heute bei uns ist und das ist Larry. Larry ist Künstlerin, sie macht seit vielen Jahren Musik, schreibt Songs und hat neuerdings kein Label mehr und managt sich nun selbst. Seit einiger Zeit spielt Larry auch vor der Kamera, beispielsweise in der zweiten Staffel der Serie Bad Banks. Schaut euch das mal unbedingt an. Oder in dem im nächsten Jahr erscheinenden Kinofilm The Magic Flute, produziert von Roland Emmerich. Wir können uns also schon bzw. noch auf einige Film- und Serienprojekte mit ihr freuen. Schon als kleines Mädchen hat sie in Musicals mitgewirkt und ihre Kreativität ausleben können. Warum Musik machen und Schauspielern für Larry aber nicht vergleichbar ist, erfahrt ihr im Gespräch. Wir sind direkt eingestiegen, das hört ihr, und Larry reißt uns mit in ihren ganz eigenen Flow.
Ja, die letzten Monate waren geprägt von Veränderungen, Entschleunigung, Loslassen und persönlichen Durchbrüchen. Nicht nur ihre künstlerische Arbeit und ihre Musik, sondern auch Larrys persönliches Denken, ihre Reflexionen und tiefe Gespräche mit Freundinnen und Freunden haben sich verändert, zum Guten. Larry ist gerade sehr bei sich, wie sie selbst sagt und wie ihr es bestimmt auch hören werdet. Larry teilt, wie sie es geschafft hat, aus ihrem selbst konstruierten Hamsterrad auszubrechen, warum es notwendig ist, Dinge auch mal zu verlernen und wie, warum und wodurch sich ihre Musik verändert hat. Wie sie dazu kam, auch vor der Kamera zu stehen und zu spielen, darüber erzählt sie auch. Und Larry gibt so spannende Denkanstöße und vielleicht geht es euch auch so, dass ihr euch immer wieder im Gespräch wiederfindet und inspiriert werdet. Das war wirklich ein sehr aufschlussreiches, ehrliches und offenes Gespräch und ihr werdet hören, die Vibes waren direkt ganz gut und wir haben total geklickt. Isa und ich, wir gehen in die Sommerpause. Wir verabschieden uns also mit dieser Folge in die Sommerpause. Wir sind Ende August mit neuen Folgen wie gewohnt zurück. Bis dahin genießt auf jeden Fall den Sommer und hoffentlich auch etwas Auszeit.
Auch diesmal ist Schieß Mercedes wieder Partner dieser Folge. Schieß Mercedes schickt dir einmal im Monat einen Newsletter mit spannenden Interviews mit starken Frauen und verfolgt damit natürlich eine sehr ähnliche Mission wie wir auch bei Role Models. Im aktuellen Newsletter besucht Christine Krutschnick die Künstlerin und Bestseller-Autorin Cornelia Funke in ihrem Zuhause in Malibu. Das Interview geht über die besondere Entstehung von Kreativität in der Gemeinschaft, über Mentorship und die Bereitschaft, anderen wirklich zu begegnen. Zudem gibt es eine Founder-Story über Jessica Heuer, die Gründerin des Kosmetikunternehmens bei Nacht. Und noch ein Hinweis, vor ein paar Wochen, Tagen fand der Auftakt-Talk im Rahmen der neuen Eventreihe The Studio von Schieß Mercedes statt. Beim Talk zum Wandel unserer Arbeitskultur waren unter anderem Verena Pauster und Katja Olinauber, die ihr auch schon aus unserem Podcast kennt, dabei. Den Link zum Talk findet ihr in unseren Shownotes. Und um das alles nicht zu verpassen, abonniert doch einfach den Newsletter auf newsletter.cheesemercedes.de. Und an dieser Stelle einen riesengroßen Dank an das Team von Schieß Mercedes für die Unterstützung dieser Episode. Jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Das ist Episode Nummer 69 und freut euch auf die richtig tolle Larry. Wir machen immer ein Check-in am Anfang. Und um so ein bisschen vorzutesten, vorzufühlen, mit welchem Gefühl kommt man so in das Gespräch rein. Daher an dich die Frage, mit welchem Gefühl kommst du heute hier rein? Und wir können ja anfangen. Ich kann ja anfangen und dann kannst du weitermachen, David. Also mit welchem Gefühl kommen wir heute in dieses Gespräch rein? Ich, wir haben es gerade im Vorgespräch schon ein bisschen angedeutet. Ich habe das Telefon gerade in die Ecke geworfen, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann habe ich aber mich zurückerinnert an meinen Spaziergang hier ins Studio und bin mit deiner Musik ins Studio gelaufen. Und das war sehr schön, weil da ganz viele Begriffe so in meinem Kopf hängen geblieben sind, auf die ich nachher nochmal eingehen will. Begriffe, die mich nachdenklich gemacht haben, die mich mit Energie gefüllt haben, die mich zum Schmunzeln gebracht haben. Und mit dem Gefühl bin ich hier reingekommen, weil ich gedacht habe, so endlich schaffen wir es, das Gespräch zu führen. Und für uns ist das, oder für mich auch, auf jeden Fall ist das immer ein Highlight in einer doch hektischen Zeit, diesen Raum zu finden, diesen sicheren Safe Space zu finden, um mal wieder Gespräche zu führen. Wir haben das, glaube ich, in den letzten Monaten nicht verloren, aber es ist auf jeden Fall so viel weniger geworden, tiefe Gespräche zu führen, Interesse an dem anderen zu zeigen oder auch zu übergeben, zu übermitteln. Deswegen freue ich mich, dass wir diesen geschlossenen Raum heute haben und dass du da bist.
Ja, mir geht's ja aber auch unterschiedliche Gefühle. Ich habe so tiefe Zufriedenheit. Ich habe eine Woche in Belgien, ich komme aus Belgien, meine Schwester wohnt da mit ihrer Familie, meinen zwei Neffen, eine Woche verbracht und wieder mal ja gespürt, wie schön diese Verbindungen zu diesen kleinen zwei Menschen sind, die total witzig sind und abenteuerlich und kreativ und auch Verbindungen suchend sind. Wie alt sind auch die? Zu mir, die werden jetzt 8 und 6. Mhm. Also super cooles Alter und ich hatte Schulabholdienst und Kochen und dann haben wir immer gemeinsam viel Zeit verbracht. Also fühle mich davon auch total beflügelt. Dann wurde ich gestern geimpft, eine von zwei. Das war wie so ein Befreiungsgefühl. Hat mich dann doch, ist ja wie so ein Standardtermin, den man dann so macht, aber der hat mich, es war wie so eine Zelebrierung, also wie so ein Moment, in dem man reingeht, wow, das ist jetzt der Beginn von was Neuem. Und freue mich auch total auf das Gespräch, weil es so Freitagmorgen 11 Uhr, ich bin um halb sechs wach geworden, habe schon einen halben Tag Arbeit hinter mir und jetzt nur noch dieses Gespräch heute, was entsteht mit dir, deswegen fühle ich mich da auch so sehr, sehr präsent und freue mich total. Wie sieht es bei dir aus, wie geht's dir?
Mir geht es gerade irgendwie total gut. Das ist voll schön, aber das ist nicht nur heute, das ist irgendwie so in der letzten Zeit, glaube ich, man kennt das, alle Fragen immer so, hey, wie geht's dir? Und man antwortet eigentlich so normal einfach immer irgendwie gut. Und das habe ich mir irgendwann abgewöhnt und sage wirklich einfach immer so, heute irgendwie so, ich bin heute ein bisschen zerbrechlich, ich bin heute ein bisschen so und Und irgendwie in der letzten Woche war ich echt immer so, boah, gut, mir geht's voll gut, Mann.
Du konntest hinter der Antwort stehen.
Und das ist es irgendwie gerade so ein bisschen. Ich bin hierher gelaufen vom Hackischen Markt, wo ich einen Corona-Test gemacht habe. Die Sonne scheint und ich habe mir irgendwie einen Orangensaft geholt und mal keinen Kaffee. Und ich fühle mich irgendwie ruhig gerade, ruhig und irgendwie so ein bisschen besonnen und im Flow, so in meinem eigenen Flow.
Wie sieht Flow dann bei dir aus?
So, dass man nicht drüber nachdenken muss, was als nächstes kommt oder was vorher war, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich sowohl irgendwie heute in einem Tag, aber auch gerade in meinem Leben irgendwie so in einem guten Flow bin und so ein bisschen die Früchte ernten kann, die ich gesät habe und irgendwie einfach so laufe und gute Dinge zu mir kommen und mir Dinge leicht fallen und ich irgendwie happy bin und das Gefühl habe, es beginnen viele neue Sachen, die ich aufregend finde. Und lass irgendwie Ängste los. Ist irgendwie eine ganz geile Zeit gerade.
Boah, du hast ja schon in drei Sätzen schon so viele Sachen gesagt, auf die ich gerne eingehen möchte. Kannst du kannst du bewusst so einen Flow-Zustand herstellen?
Nee, überhaupt nicht.
Okay.
Nee, überhaupt nicht.
Also es gibt keinen Schalter, den du irgendwie umlegen kannst und sagen kannst, okay, jetzt lasse ich das andere hinter mir, was irgendwie mich stört oder irritiert.
Ich versuche das immer wieder so zeitweise, wenn ich einfach merke, also mir ist das immer sehr bewusst, wenn mich was irritiert und auch, weil ich so oft hin und her geworfen werde von meinen Emotionen oder Hormonen. Dann ist mir das aber sehr bewusst und ich bin so, ah, okay, ich bin jetzt gerade in der Phase und ich komme da dann zwar nicht raus, aber immerhin kann ich dann sagen so, okay, das ist jetzt gerade so und so. Gut, da musst du jetzt halt durch, so fühlst du dich halt jetzt gerade, dann geh einfach irgendwie, leg dich ins Bett, iss Popcorn oder lies einen Liebesroman oder so und irgendwie versuch dich zu chillen.
Du hast gesagt, du hast ein paar Sachen gesät. Kannst du da ein paar Sachen teilen? Die jetzt Früchte, du erntest jetzt die Früchte von den Dingen, die du gesät hast?
Es fühlt sich jetzt gerade so an, irgendwie wie eine Erntezeit. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich bewusst Dinge forciert habe. Ich habe aber das Gefühl, dass ich irgendwie im Laufe der letzten 10 oder 15 Jahre, ich weiß nicht, irgendwie Weichen gestellt habe für Dinge, die jetzt so zu mir kommen. Egal, ob das irgendwie das ist, dass ich jetzt auch spielen kann und mich da irgendwie erfahren und ausdrücken kann. Und auch mit der Musik, wo ich gerade bin, wie sich meine Musik gerade verändert, was ich schreibe, wie ich schreibe, mit wem ich arbeite, mit wem ich nicht arbeite. Die Menschen, die in meinem Leben sind und die nicht mehr in meinem Leben sind. Es fühlt sich irgendwie, ich fühle mich gerade sehr, sehr, irgendwie sehr, sehr bei mir oder zumindest irgendwie auf dem, so als müsste ich nicht groß was verändern. So als könnte ich immer gucken, was mir so entgegenkommt und dann schaue ich mal, was ich damit mache.
Wie gehst du da so mit aus? Also ich kann mir vorstellen, dass das auch zum Teil zu so einem Gefühl kommen kann des Aushaltens. Ne, wenn man, bist du eher so ein Kontrollmensch? Also magst du gerne, also wie gehst du damit um, mit der Spannung zwischen doch kontrolliert zu wissen, was kommt, aber auch, wie du sagst, jetzt so loszulassen oder das auszuhalten?
Ich glaube, das ist ganz natürlich. Ich glaube, die Dinge sind sowieso immer mindestens irgendwie das, was es ist und das Gegenteil davon. Deswegen passt das eigentlich ganz gut bei mir, finde ich. Also ich kann sehr kontrolliert sein und sehr deutsch auch so. Ich glaube, ich bin die größte Kartoffel in meinem Freundeskreis. Aber ich kann auch sehr gut loslassen und lasse auch sehr, sehr gerne los. Aber dann halt irgendwie in einem einigermaßen kontrollierten Rahmen.
Betrifft das auch Entscheidungen, die du dann triffst? Du hast gesagt, so, okay, Themen, die du irgendwie hinter dir gelassen hast, Menschen, die du hinter dir gelassen hast, mit denen du jetzt nicht arbeitest oder nicht mehr arbeitest. Bist du da bewusst oder gehst du bewusst an solche Dinge ran und Entscheidungen?
Sonst glaube ich nicht, vor Corona nicht so wirklich. Aber diese Zeit, irgendwie, die ich auch für mich hatte, hat mich total entschleunigt, gerade was das angeht. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie ganz viel so meinem eigenen Leben hinterhergerannt. Und es ist immer so viel passiert und ich will und ich will immer so viele Dinge. Es gibt immer irgendwas, was ich gerade will und was ich gerade machen will und was ich gerade angehe. Und ich habe immer 10 Hochzeiten, auf denen mein Hintern gerade tanzt. Und Corona hat mir total dabei geholfen, mal kurz irgendwie innezuhalten, mal kurz auszusteigen irgendwie aus meinem auch selbst kreierten Hamsterrad und mal zu gucken, okay, was will ich gerade, wo will ich denn gerade hin? Was will ich weitermachen und wie möchte ich das machen und mit wem? Was tut mir gut und was nicht? Und das ist irgendwie sehr bewusst geworden. Also
Hilfestellung oder Hilfemenschen, die dir dazu helfen? Oder kommt das aus dir raus, dass du das so strukturierst oder erforschst?
Ich glaube beides. Mhm. Ich glaube, man hat immer irgendwie Menschen, die einem helfen. So vor allem irgendwie so 1-2 Freundinnen oder auch mein Freund, meine Mutter. Mit denen bespreche ich schon Sachen. Ich bin nicht so jemand, der immer das Gefühl hat, er muss reden. Ich bin nicht so wirklich jemand, wenn mir ein Problem entgegenkommt, dass ich sage, ich muss jetzt erstmal jemanden anrufen oder so. Ich muss immer erstmal mit mir selber und das mit mir selber ausmachen. Hab aber gelernt in den letzten Jahren, das nicht unbedingt so zu machen, sondern Leute mit reinzuholen und mir helfen zu lassen und einfach mich auszutauschen und gemerkt, wie gut mir das tut, auch Dinge nicht alleine zu tragen und dass ich das auch gar nicht muss. Aber das ist total neu für mich.
Was hast du da gelernt? Also was hast du oder entdeckt dadurch, dass du andere mit reinholst in deine Gedanken?
Ja, dass alles halb so schlimm ist. Erstmal. Also das ist halt einfach, sobald man wirklich mal mit jemandem drüber redet, dann setzt man die Dinge ja ganz anders in Perspektive. Man ist sofort ein bisschen leichter. Man hat nicht alles so auf seinen Schultern. Ich glaube, ich bin ganz lange irgendwie es ist nicht so, als hätte ich irgendwie die Last der ganzen Welt auf meinen Schultern. Ich bin eigentlich immer sehr leicht, aber ich bin schon eher so ein Einzelkämpfer immer gewesen und gar nicht aus einer Entscheidung heraus, sondern einfach, weil das, glaube ich, einfach die Art und Weise ist, wie ich gelernt habe, mit Dingen umzugehen. Und habe aber versucht zu verlernen in den, in den letzten Jahren, weil ich gemerkt habe, dass es viel toller ist, wenn man Leute mit reinholt und das auch irgendwie Menschen aneinander bindet irgendwie und Freundschaften ganz anders berührt und die Beziehungen, die ich habe in meinem Leben, viel intensiver und tiefer macht, wenn man selber halt auch einfach mal Schwäche zeigt. Du,
eine Nachfrage noch, Isa, danke. Du hast gesagt, dass du Zeit für dich hattest jetzt in dem vergangenen Jahr. Was hast du so über dich entdeckt?
Was habe ich über mich entdeckt? Ich glaube einerseits, dass es ganz viele Sachen gibt, die ich gerne verlernen möchte.
Zum Beispiel?
Oh, so viele Sachen, von denen ich gar nicht wusste. Ich bin so zum Beispiel, ich glaube, ich habe total Angst, irgendwie verlassen zu werden, nicht geliebt zu werden, zurückgelassen zu werden, missverstanden zu werden. Und habe dadurch so bestimmte Muster in allen Beziehungen in meinem Leben, die ich aber, wo ich gemerkt habe, ich brauche die gar nicht mehr, weil ich habe gar keine Angst, alleine zu sein. Ich bin total gerne alleine. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Welt untergeht, wenn ich jetzt irgendjemand in meinem Leben verliere, auch wenn sich das jetzt ein bisschen falsch anhört oder irgendwie, wenn der Beziehung zu Ende geht oder was auch immer. Das habe ich auch vorher schon irgendwie überlebt und es war auch alles gar nicht so schlimm. Deswegen habe ich einfach so ein paar Muster in Beziehungen, die dann auch nicht unbedingt leichter machen, egal was für eine Art von Beziehung, wo ich gemerkt habe, so das brauche ich irgendwie gar nicht mehr. Ich muss mich gar nicht so verhalten, weil selbst wenn jetzt das, was das Allerschlimmste ist, was mein Unterbewusstsein sich denkt, was dann eintritt, das ist dann überhaupt gar nicht so schlimm. Ich bin auch eigentlich recht cool mit mir selbst. So, ich bin fine being alone. So. Das musste ich irgendwie verstehen. Mhm. Also ich versuche mich so ein bisschen zu dekodieren, glaube ich. Mhm.
Es klingt so, also sorry, ich will jetzt nicht anmaßen, aber es klingt so ein bisschen wie, also du hast ein paar Begriffe genannt, wie dekodieren, Muster, Beziehungsmuster etc. Also ich erkenne das aus meiner Therapie wieder. Ich weiß nicht, ob du da ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Oder Bücher, also ich bin jetzt bekennender Fan von Stephanie Stahl, die tollen zwei Beziehungsbücher geschrieben hat. Finde das. Das Kind in dir muss Heimat finden.
Ah, das kenne ich.
Und jeder ist beziehungsfähig. Mhm. Cover hätte ich nie, auf Basis des Covers hätte ich mir das nie
gedacht. Ja, oder des Titels, also bei mir.
Des Titels, genau. Ja. Und, aber der Inhalt des Buches hat mich total mit einigen Dingen konfrontiert und total geholfen. Ja. Und sie hat so einen zwei Podcasts. Einen macht sie so Live-Therapie-Sessions, ne, zu Beziehungen. Und mit bekannten Menschen, auch Nora Tschirner und Diana zu Löwen und so. Und ist einfach Wahnsinn, diese Gedankengänge auch nachvollziehen zu können von anderen Menschen so und Dinge in mir selbst wiederzuerkennen.
Ja, das ist krass. Ich finde, es ist aber sowieso, ich weiß nicht, ob ich da in einer Bubble bin, aber ich habe das Gefühl, es ist sowieso die Zeit, wo man ganz viel, also ich rede ganz viel über sowas mit meinen Freunden und Freundinnen, über dieses irgendwie Reflexion und irgendwie sich selber erkennen und seine Muster erkennen und einfach verstehen. Also ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat, dass man älter wird und dass man merkt, okay, was muss ich hier machen, damit es funktioniert und irgendwie, und egal was, ob irgendwie Dinge, die man sich vorgenommen hat, ob eine Beziehung, ob die Beziehung zu den Eltern, zu deinem Freund, Freundin, zu Bekannten, was auch immer, oder zu dir selbst, dass es irgendwie immer damit anfängt, oder dass man nur was ändern kann, wenn man auf sich selber schaut. Und wenn man irgendwie guckt, okay, was ist bei mir eigentlich los? Warum verhalte ich mich so? Was will ich damit eigentlich? Wo kommt das her? Also ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht weiter. Oder ich komme nur dann weiter, wenn ich irgendwie einigermaßen entschlüsseln kann, warum ich mache, was ich mache und was ich wirklich will, damit ich das auch kommunizieren kann und irgendwie mich damit cool fühlen kann. Ansonsten ist es einfach immer nur so ein Hin und Her von so Nichtigkeiten. Man kommt nirgendwo hin, man dreht sich nur im Kreis. Und da habe ich, das ist ja gar nicht mein Ding.
Du hast es eigentlich ganz, ganz schön zusammengefasst. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass du das Gefühl hattest, du rennst deinem eigenen Leben hinterher. Ne? Und ich glaube, dazu tendieren wir alle oder haben zumindest dazu tendiert, unserem eigenen Leben hinterher zu rennen, immer höher, schneller, weiter und machen, 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 machen. Und dabei verliert man genau das, was du gerade gesagt hast, dieses Gespür dafür, so, wer bin ich eigentlich, wie sieht mein Code aus und was muss ich eigentlich an diesem Code verändern oder was sollte ich an dem Code verändern? Aber dazu kommt es ja fast gar nicht. Ne? Und dieses letzte Jahr hat, glaube ich, viele dazu gebracht, dass sie sich genau diese Frage gestellt haben. So, wer tut mir gut? Was tut mir gut? was macht mich aus, was will ich eigentlich, mhm, ohne dieses Gefühl zu haben. Du hast gesagt, das selbstgebaute oder selbst entwickelte Hamsterrad, da weiter drin zu funktionieren.
Ja,
ne?
Ja, total.
Kannst du ein bisschen beschreiben, weil ich glaube, dieses, also ich erkenne mich darin auf jeden Fall total wieder, dieses selbstgebaute oder selbstdefinierte Hamsterrad. Kannst du beschreiben, wie du da den Schritt rausbekommen hast oder den Schritt rausgemacht hast?
Ich glaube, das war tatsächlich Corona. Mhm. Also es wurde einfach, mein Hamsterrad wurde einfach so mal kurz, da hat einer gegengetreten und dann bin ich da mal rausgekullert. Einfach, weil ich mehr Zeit hatte. Viele Dinge haben einmal aufgehört und ich mache einfach dadurch, dass ich auch mehrere Sachen irgendwie auf einmal mache und mich immer für viele Dinge interessiere und dann auch sehr intensiv und darin dann auch immer sehr gut sein will und mich und mich irgendwie da sehr fordere und mich der Sache hingebe, hatte ich gar nicht viel Raum, stehen zu bleiben.
Und für dich
so
selbst.
Zu überlegen. Und dadurch und durch Corona, dass einfach mal alles stillstand, und ich wirklich mal Zeit hatte, mir die Dinge anzuschauen, auch ohne, dass ich eine Entscheidung treffen muss, ohne, dass ich schon wieder irgendwie drin bin in der gewissen Situation oder Beziehung, konnte ich irgendwie schauen, okay, das ist vielleicht gar nicht, wie ich es machen will und habe mich so ein bisschen neu zusammengefasst und, dann so, und bin dann viel bewusster in bestimmte Richtungen gegangen, was mir total gut getan hat und all meinen Beziehungen und meiner Karriere, wo ich das Wort hasse und also alles, was irgendwie ich gerade mache, es fühlt sich sehr bewusst und richtig an. Also nicht so einfach so passiert, sondern irgendwie so, okay, das wollte ich gerne so und das wollte ich gerne so und die Entscheidung habe ich bewusst getroffen und darauf habe ich mich bewusst eingelassen und darauf nicht. Und das ist für mich so ein bisschen neu, weil ich schon so ein sehr, wie wir am Anfang gesagt haben, ich gehe so mit dem Flow und bin dann so, lauf so mit.
Lässt sich treiben.
Mhm, genau, was auch cool ist, ja. Aber und jetzt bin ich auch wieder ready, bei diesem Flow mitzumachen, aber es war echt cool, zwischendurch mal kurz anzuhalten, alles zu ordnen und zu sagen, okay, und jetzt weiter rollen.
In welche Richtung rollst du?
In alle.
Dann doch wieder in alle.
Aber bewusster.
Okay.
Welche sind das? Richtungen?
Ich glaube einerseits Richtung irgendwie ich selbst, aber mit einer ganz anderen Gelassenheit. Ich habe das Gefühl, ich werde irgendwie gelassener. Das hat bestimmt was mit dem Alter zu tun, vermute ich. Und irgendwie ist gerade so alles möglich. Ich bin total excited, was so mein Leben angeht und meine Freunde und meine Beziehungen und meine Kunst. Ich bin irgendwie ganz offen. Ich habe wahnsinnig viel Lust auf mein Leben gerade.
Voll schön.
Das ist total schön, sowas zu hören, ja.
Wann hast du von dir selbst erkannt, dass du Einzelkämpferin bist?
Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube nicht, dass es da einen bestimmten Zeitpunkt gibt oder gab. Ich glaube, ich habe das dann gemerkt in Situationen, als ich gemerkt habe, dass es mir vielleicht schwerfällt, Schwäche zuzulassen und dass ich das eher immer als Stärke wahrgenommen habe, so mein eigenes Ding zu machen und niemanden zu brauchen. Und das hat sich dann aber ins genaue Gegenteil umgekehrt. Also ich möchte gerne Menschen brauchen. Und ich möchte gerne Schwäche zeigen, weil das dann für mich zur Stärke geworden ist. Also es war, glaube ich, so ein interner Entwicklungsprozess, der gemerkt hat, wie gut es mir tut. Oder dem überhaupt erstmal aufgefallen ist, dass ich nicht gut Schwäche zeigen kann. Mhm. Das war mir gar nicht bewusst.
Hast du ein Beispiel vielleicht für Schwächen, mit denen du erstmal rumexperimentiert hast? Also erstmal überhaupt die zu erkennen und dann anzuwenden oder auszusprechen?
Ich glaube, es geht viel ums Aussprechen. Also ich glaube, ich habe ganz normal Schwächen, irgendwie wie alle anderen auch. Aber dieses nach außen hin und auch bei Freunden und so nicht immer alles unter Kontrolle zu haben. Nicht immer geordnet zu sein, nicht immer cool zu sein, verletzt zu sein oder verlassen worden zu sein und damit nicht gut klarkommen. Irgendwas hat nicht geklappt, irgendwas und nicht direkt wieder optimistisch sein. Also diese Momente, die man hat, wo ich bin sehr schnell, egal was mir begegnet oder was mir passiert, auch an schlechten Dingen, ich wandle das ganz schnell um in irgendwie was Gutes. Mhm. Was, glaube ich, eine gute Eigenschaft ist auch. Mhm. Ich kann mich total easy wieder vom Boden kratzen und auch relativ schnell, egal was mir passiert bisher.
In was verwandelst du das dann?
es ist so ein, okay, das hat jetzt nicht geklappt, aber das hat bestimmt sein Gutes. Wenn nach das nicht geklappt, dann passiert was anderes. Ich konzentriere mich jetzt eher auf das und das. Das war vielleicht sowieso nicht das Ding oder ich mache es beim nächsten Mal oder da war ich auch noch nicht gut genug, vielleicht sollte ich nochmal. Also es ist eher, ich mache aus so Niederlagen sehr schnell eher was Konstruktives.
Und du hast eigentlich eine Erklärung immer dafür, ne? Also so dieses bewusste, okay, das hat nicht geklappt.
Genau, das, dieses, damit halte ich mich dazu gar nicht auf. Ja. Dieses, es ist nicht so ein so, oh fuck, und was mache ich jetzt? Und das ist doch jetzt voll scheiße und mir geht's jetzt kacke. Das ist immer so ein bisschen so, dass damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Es ist total schwer für mich, aber auch bei anderen Leuten manchmal. Ich muss das total lernen, das auch so zuzulassen. Also ich bin immer dann direkt so, ich will immer dann direkt daraus was machen. Und so, okay, aber dann, lass uns doch mal versuchen so oder so. Ich bin dann immer direkt, ich kann ganz schlecht mich so suhlen in irgendwas Schlechtem. Ich bin dann immer direkt so, okay, los, weiter. Das hat, glaube ich, auch viel damit, also was das, ich finde, das ist gut, ich finde, das ist auch super, das hilft mir total, vor allem in so einem Job und im Showbusiness und so, kriegst du so oft einen auf den Deckel und irgendwas klappt nicht. Deswegen ist es schon gut, dass es so ist. Aber manchmal ist es auch, glaube ich, wichtig, mal kurz irgendwie zuzulassen, dass einmal kurz scheiße geht und sich auch mal kurz darin zu suhlen. Aber ohne Musik oder sowas zum Beispiel schaffe ich das ganz schlecht. Also wenn ich mich irgendwie ans Klavier setze und schreibe, dann kann ich mich total suhlen. Aber ohne dieses Ventil ist es für mich total schwer, das zuzulassen.
Also Musik und Gespräche sind dann eigentlich die beiden Ventile. Und du hast auch am Anfang gesagt, dass du das Gefühl hast, es ist gerade so eine Zeit, wo diese Gespräche offener, persönlicher, ehrlicher werden, ne? Dass man darüber spricht, was sind die Ängste, was sind, keine Ahnung, die Vorstellungen von den nächsten Jahren, wie sieht Glück aus, was bedeutet überhaupt Glück? Würdest du sagen, dass das bei dir auch ein Auslöser oder dass das auch bei dir etwas ausgelöst hat, was vorher nicht da war? Also, dass sich auch andere in deinem Freundeskreis, in deiner Umgebung öffnen und so Gespräche zulassen?
Ich habe das Gefühl, ich habe mich eigentlich immer viel in einem Umfeld bewegt, wo viel gesprochen wird, viel reflektiert wird, wo so Dinge zugelassen werden und wo auch, glaube ich, viele Therapie machen und wo es irgendwie einfach oft darum geht. Ich meine, gerade bei unter Künstlern oder wenn du Musik machst oder jetzt auch irgendwie in diesem Schauspielumfeld, ich meine, dein Job ist es ja irgendwie am Ende des Tages, dich selber zu checken und zu reflektieren. Das heißt, irgendwie alles dreht sich um einen selbst und wer man ist und wie man ist und wie man zu Dingen steht. Deswegen ist es relativ normal eigentlich für mich mit Leuten mich zu umgeben, die viel darüber nachdenken, wie sie sind oder wie sie wirken oder wie sie was ändern können an sich oder ob irgendwas ihre Schuld ist oder nicht. Oder weißt du, es ist nicht so viel, das ist nicht unbedingt neu. Ich glaube nur die Art und Weise, wie man damit umgeht, ändert sich. Und es wird so ein bisschen, das Reflektieren wird reflektierter.
Schön. Ja. Ich bin gespannt auf Isas Stichwörter von ihrem Spaziergang mit deiner Musik hier auf dem Weg.
Ich auch.
Du hast aber auch gesagt, dass sich in den letzten Monaten dass sich verändert hat, was du schreibst und wie du schreibst und mit wem du schreibst. Also es sind so quasi drei kleine Buckets. Magst du da mal in die drei reingreifen und
also diese Erdnussbutter, in die ich gerade hier reingreife, die ist so cool.
Sieht krass aus.
Und uns das ein bisschen.
Wir haben vorhin festgestellt, ich habe auch noch nicht gefrühstückt. David frühstückt einfach nicht, weil er Intervallfasten macht, aber es sieht sehr köstlich aus. Ich muss nachher mir irgendwas holen hier.
Okay. Wer schreibt, wie schreibt, wen schreibt, was also schreibt, was, wo
was,
schreibt?
Was, wie und mit wem hat sich verändert?
Ich habe nicht mehr so doll das Gefühl, ich muss der Musik meinen Filter aufzwingen, also meine Emotionen, wie ich mich gerade fühle. Ich habe das Gefühl, das Schreiben ist ein bisschen weniger narzisstisch geworden. Ich habe so besonders auf dem letzten Album da ganz viel rausgelassen, irgendwie so von meiner Melancholie und wie ich Sachen sehe und wie ich glaube auch, wie ich schreibe, wenn ich ganz natürlich schreibe, wenn ich es irgendwie nicht leite, dann ist das irgendwie immer sehr da geht es viel irgendwie um Worte und um Gefühl und um Poesie und wie ich Sachen verstehe oder fühle. Es hat irgendwie eine gewisse Darkness. Und auch sowas von sich ergeben in irgendwie einen Schmerz und eine Sehnsucht und einen Weltschmerz und Eskapismus. So. Das war so, glaube ich, mein so der Tonus meiner inneren Musik, so die letzten Jahre. Mhm. Und das ist immer noch da, weil das einfach ein Teil meiner Persönlichkeit ist. Aber ich bin so ein bisschen befreiter. Ich habe irgendwie gerade total Bock, einfach Spaß zu haben. Und ich habe total Lust, auch laut zu sein. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, ich muss die Musik dazu nutzen, um diesen Schmerz und diese Melancholie rauszulassen, die ich sonst in meinem Leben irgendwie in meiner Persönlichkeit Larry irgendwie nicht so viel Platz ist. Oder die ich vielleicht nicht gerne teile oder so mit Menschen, wenn ich nicht gerade singe oder auf einer Bühne stehe. Das ist ja auch irgendwie ein total offener, ungeschützter, aber für mich ein total geschützter Raum ist. Mhm. Und es wird gerade so, ich lache total viel irgendwie auch beim Mucke machen. Es ist weniger ernst, obwohl ich es total ernst meine und es auch total die Haltung hat, aber es ist alles irgendwie normaler. Ich habe nicht das Gefühl, es muss eine bestimmte Richtung einnehmen, sondern ich mache irgendwie einfach so und dann entstehen ganz unterschiedliche Sachen. Also irgendwie, ich habe letztens einen Song geschrieben, der heißt Meine Pussy ist ein Gangster und ich finde es so funny. Und es macht so Bock, diesen Song einfach zu singen. Und dann wiederum irgendwie am nächsten Tag einen Song über Europa geschrieben und habe irgendwie die Europa-Hymne, diese Ode schöner Götterfunken, umgeschrieben und das musikalische Thema benutzt und irgendwie versucht dem Gefühl, was man irgendwie gerade so ein bisschen hat als Europäer und wenn man sich auch gerade wieder die ganzen neuesten Bilder anguckt, von den Grenzen so, das ist ja, man weiß ja gar nicht, wohin damit. Und das hat dann wieder diese Ecke eher von mir getriggert, die eher auf einer poetischen Ebene reflektiert und konnte das da auch rauslassen. Also es ist so ein, ich habe nicht mehr das Gefühl, es muss irgendwie was Bestimmtes sein, sondern es ist so, es ist irgendwie freier.
Das ist der Flow, den du am Anfang beschrieben hast.
Der Flow und auch was ich so in dem Begriff, denn ich hatte, dass ein Album ja oft so ein Gefüge ist, ne? Also dass es so ein abgesteckter Rahmen ist, also muss ja nicht unbedingt direkt ein Konzeptalbum sein oder so, aber das zumindest das ein durchgehendes Thema dann in diesem Gefüge ist. Und es klingt eher so, dass du, wenn du sagst, befreiend, dass du dich aus diesem Gefüge rausbrichst und er sagt, was interessiert mich denn gerade, was bewegt mich gerade und wie gehe ich damit um musikalisch. Ne? Das finde ich total spannend.
Das Spannende ist aber halt, dass genau dadurch ein total ganz geradliniger roter Faden entsteht. Weil es irgendwie das, was halt bleibt, ist irgendwie die Person und die Haltung und genau dieses Gefühl, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss das irgendwie leiten und das muss irgendwie genau in diese Welt passen. Jetzt bei Hartfragil war das wirklich, das war so eine Welt. Mhm. Man hört mit dem Album, man taucht irgendwie in so eine gewisse Welt ein, sowohl musikalisch als auch inhaltlich und von der Haltung. Und jetzt irgendwie bin ich irgendwie die Welt. Und egal in welche Richtung das geht, das ist immer irgendwie eine Larry und es macht Bock. Ich freue mich total aufs nächste Album.
Also das war das Was. Was hat sich verändert?
Achso, ich wollte gerade.
Hast du nochmal eine Rückfrage?
Ja, klar.
Okay, cool.
Also zwei Worte, mit denen ich hier hingekommen bin, auch aus Songs, die ich mir angehört habe, weil die mich irgendwie persönlich oder diese Begriffe mich persönlich auch gerade sehr beschäftigen, ist der Begriff Zeit und Verletzlichkeit. Da will ich aber gar nicht drauf eingehen, sondern weil du gerade gesagt hast, so das, was du jetzt in den letzten Monaten kreiert hast, fühlt sich anders an. Hast du Begriffe, die du damit verbinden würdest, jetzt mit der Arbeit, die eher den Flow, aber trotzdem den sehr roten Faden hat?
Boah, keine Ahnung, das müsstest du mich vielleicht noch mal in 4 Monaten fragen, wenn das Album fertig ist. Nee, wüsste ich gerade noch nicht. Ich bin, glaube ich, irgendwie kurz davor, sowas zu entwickeln und das wird dann wahrscheinlich der Albumname. Mhm. So wie es beim letzten Mal auch diese ganze so Hartfragil einfach sehr gut beschreibt, wie ich mich gefühlt habe und das ganze Ding mit der Verletzlichkeit, worüber wir gerade geredet haben.
Und das hört man total raus.
Das hört man raus, genau. Aber das ist jetzt einfach irgendwie nicht mehr mein Thema.
Ja.
und jetzt, keine Ahnung, finde ich irgendwie gerade raus, was so das Thema ist. Aber dadurch, dass ich einfach die Songs mache, mal gucken, also ich frage mich in 2 Monaten nochmal.
Okay. Machen wir Runde 2, gerne. Ja. Also das was sich verändert hat in dem Inhalt oder Form deiner Kunst, wie hat sich dein Prozess, Kreativprozess verändert?
Ich schreibe anders auch. Ich habe sonst viel im Studio geschrieben mit meinem Produzenten, mit dem ich fast das ganze Album gemacht habe, das letzte Album. Und jetzt ist es, ich bin nicht mehr bei dem Label, weil ich arbeite eigentlich kaum noch mit diesem Produzenten, mit dem ich da gearbeitet habe. Also wir machen immer noch Sachen zusammen, aber es ist nicht mehr so, dass es alles aus einem Guss ist, irgendwie von diesem einen Menschen. Und mache viel mit Patrice, dem Musiker, bringe meine Songs auch bei ihm auf dem Label raus. Wir sind langjährige Freunde und es ist irgendwie ein ganz anderes Gefühl, weil man sich so gut kennt und er mich auch vor allem sehr gut kennt. Und es ist eine ganz tolle Arbeit irgendwie so auf Augenhöhe, wo man ganz wenig besprechen muss, weil man irgendwie, weil ich auch zum ersten Mal so bin, es ist irgendwie total klar, was es ist. Ohne es zu benennen, es ist irgendwie ganz klar, wie es klingen muss und es ist irgendwie ganz klar, was es ist und was es nicht ist. Und sonst war es auch viel so ein Finden. Mhm. Und jetzt ist es irgendwie, es ist total leicht. Irgendwie, wir treffen uns und wir machen irgendwie so, ja, sollen wir den Song zu Ende schreiben? Ja, klar, wir fahren irgendwie im Auto rum und unterhalten uns einfach wie Freunde irgendwie, die, ja, die sich gut kennen und sich für dieselben Themen interessieren. Und am Ende des Tages irgendwie schreibe ich es auf und dann wird irgendwie ein Song daraus. Also es ist total irgendwie im Flow und leicht.
Das ist total spannend, so den also ich frage mich immer noch, gab es da irgendwann einen Schalter bei dir? Weil das fühlt sich so an, so von einem, von einer Arbeitsdenkweise rübergeswitcht. Mm. Aber vielleicht ist das zu mechanisch irgendwie.
Ja, ich glaube, das ist ein Prozess. Ja. Ich glaube, es ist ein Prozess. Ich brauche immer diese Phase nach einem Album, wo ich einfach mal länger nichts mache. Mhm. Und ich hatte dann auch irgendwie gar keine Lust, irgendwie Musik zu machen. Und dann kam das mit der Schauspielerei und eine ganz neue Perspektive und Corona und bla irgendwie und irgendwie.
Hilft der Abstand dann, oder?
Ja, total.
Wenn du sagst, dass ihr so eine Klarheit fast schon am Beginn des Prozesses habt, kannst du über diese Klarheit reden? Oder ist noch zu früh?
Weiß ich gar nicht. Ich wüsste gar nicht genau, was ich darüber sagen soll, weil es ist irgendwie so ein Wissen, was es ist und was es nicht ist. Und meistens kommt das irgendwie erst durchs Ausprobieren. Und bei den Songs, die wir bis jetzt gemacht haben, war das irgendwie direkt so, ja, so muss es sein. Und ich setze mich irgendwie hin. Also es ist irgendwie total unspektakulär. Es ist irgendwie kein Drama und es ist kein, beim letzten Album war es halt so, oh, ich komme morgens ins Studio, total verkatert, bitte alle Vorhänge zu, ich bin voll heartbroken und das ist passiert und bla. Und dann schreibe ich einen Song drüber und trinke noch eine Flasche Whisky und lieg da und muss eine halbe Schachtel Kippen rauchen und es ist einfach Drama die ganze Zeit.
Ja, so. Klingt jetzt anders, und, wenn du da mit Patrice durch mit dem Cabrio durch die Natur fährst, ne?
Ja, und jetzt ist es irgendwie, jetzt ist irgendwie klar, was es ist, irgendwie, was ich bin.
Was hat die Schauspielerei bei dir ausgelöst?
Warte. Wir haben noch einen Punkt mit wem hat sich das verändert?
Ach so,
du hast ja, Patrice du noch gesagt.
Mhm.
Und also
ich mache irgendwie alles alleine jetzt.
Ja.
Also es war vorher, ich hatte ein Label groß, ich hatte ein Management, ich hatte dieses Produzententeam, die ich immer noch total lieb habe und die toll sind. Aber es war irgendwie so ein Rahmen, der dann doch irgendwie relativ eng war. Und jetzt mache ich einfach irgendwie das allein. Ich mache das, wann ich will und wie ich will. Und ich habe auch irgendwie kein Label und kein Management. Wir machen halt einfach Mucke und dann hauen wir die raus. Und ich mache die Videos selber und mit den Leuten, mit denen ich das gerne machen möchte und mit meinem Umfeld. Das war vorher auch so, aber trotzdem musste man das dann mit 10 Leuten besprechen, weil wenn dir ein Label Geld gibt, dann möchte das natürlich auch mitreden und möchte dann irgendwie, ne, was total verständlich ist. Aber es ist alles sehr, die Wege sind sehr kurz. Ich rede mit allen selber, wenn es um irgendwas geht, wenn es um irgendeine, weiß ich nicht, eine Promotion oder ein Radio oder dann sage ich, ja, hier ist meine Nummer, ruf mich an, lass uns gerne drüber reden. Es gibt keine große irgendwie Kampagne, also alles läuft so ein bisschen über mich. Wenn ich was mache als Larry oder ich irgendjemand interviewt mich, dann sage ich, und ich habe jetzt hier die neue Single. Und also es ist irgendwie alles, die Wege sind sehr kurz und alles so passiert. Irgendwie so.
Auch wieder also das Thema
weniger Druck.
Befreien, ne?
Ja.
Ist auch wieder so frei sein.
Ja, ich mache mir einfach viel, viel weniger Druck und mache einfach Mucke, auf die ich Bock habe und hau die raus und freue mich darüber.
Ja, es hört sich wirklich an wie so eine Art Befreiungsschlag oder Schlag ist so ein starkes Wort, aber eine Befreiung und so ein Loslösen von Strukturen, von Druck vielleicht auch.
Total.
Oder von Druck von außen. Ne?
Ich glaube von Ängsten auch einfach. Von diesem so, ich muss das irgendwie in so einem bestimmten Rahmen machen, damit das funktioniert. Es wird einem ja auch beigebracht irgendwie im Musikbusiness von ganz irgendwie klein auf, sobald du da reinkommst, dass du brauchst das, du brauchst ein Label, du brauchst es so, du brauchst jenes. Da verändert sich ja auch gerade ganz viel an den Strukturen im Musikbusiness.
Finde ich total, genau den Gedanken hatte ich nämlich, weil ich habe lange in der Musikbranche gearbeitet, aber das ist auch so fast 20 Jahre her, deswegen hat sich da bestimmt viel verändert.
Ja.
Aber ich frage mich, oder nicht?
Gleich einen alten weißen Männer oben auf dem Chefstuhl.
Ja, das kann man, ja, genau. Ich habe mich aber gefragt, ob das nicht, also, so wie du das beschrieben hast, ne, in dieses ziemlich strukturierte Gefüge der Musikindustrie reinzukommen Und da anhand dieser Spielregeln so mitzuspielen und dann irgendwann mal diese Befreiung zu finden, habe ich, glaube ich, auch von anderen Künstlern beobachtet oder die ich jetzt so kenne. Mhm. Ist das, bedeutet, dass man das vielleicht erstmal braucht, dieses sehr strukturierte, um da durch den Prozess durchzugehen und zu verstehen? Oder würdest du dir vielleicht wünschen, dass diese Freiheit schon viel früher da sein sollte oder könnte?
Ich glaube, das kommt darauf an, was man für ein Künstler ist. Ich glaube, es ist für jeden total individuell, was man für wirklich, was für eine Art von Künstlerin man ist oder wie man Dinge angeht, was man für Musik macht. Ich glaube, was total helfen würde, ist, wenn die Perspektive gerade für junge KünstlerInnen sich ändern würde. Weil man hat immer das Gefühl, man kommt in so ein Musikbusiness rein, dann wird dir alles abgenommen und die machen dich jetzt zum Star oder so. Mhm. Aber am Ende des Tages sind Plattenfirmen so, das ist einfach eine Firma, das ist ein Business. Die haben bestimmte Ziele, die wollen bestimmte Dinge erreichen und du bist da halt das Produkt. Und das wird auch dann immer so negativ konnotiert, wenn ich das jetzt so sage. Aber ich glaube, es würde einem total helfen, wenn man mit einem gewissen Realismus auf die Art von Beziehung, die man zum Musikbusiness hat, schauen würde. Mhm. Wenn man halt sagen würde, das ist der Business-Teil der Musik und da, die auch mit der Nüchternheit und mit dem Abstand und der Seriosität entgegentreten würde, wie man das bei Business-Sachen macht, wie bei einem Anwalt oder so. Aber da so die Grenzen verschwimmen und dann ist da irgendein A&R oder irgendwelche Leute, die halt dann auch immer irgendwie mehr oder weniger auch so eine freundschaftliches Beziehung anstreben. Das ist, glaube ich, gerade wenn man jung ist, total verwirrend. Mhm. Dann dieser Traum von so, oh, ich habe jetzt eine Plattenfirma und so, aber es ist halt irgendwie wirklich nicht so. Am Ende des Tages, du musst das wirklich alles selber machen. Du bist die Künstlerin, du hast die Vision und alle anderen können dir eigentlich nur zuarbeiten. Mhm. Und das ist total der Prozess, das zu lernen. Weil du das halt einfach, weil du lernst so, oh, Musikbusiness und das, was ich mache, Musik, mein großer Traum ist ein Plattenvertrag. Mhm. Aber das ist einfach überhaupt gar nicht der Weg für alle und muss es auch nicht sein und auch nicht unbedingt das, was einem irgendwie weiterhilft. Mhm. Ich glaube, da würde es einfach total helfen, dass dieses Narrativ ein bisschen zu ändern, das ein bisschen transparenter zu gestalten, was das Musikbusiness ist, was das macht, was das wirklich für einen tun kann und was nicht, damit man dann entscheiden kann, ob das für die Art von Kunst, die man macht, die Art von Musik, die man macht, für die Person, die man ist, ob das passt oder nicht.
Wie schwierig oder einfach ist das Lösen aus diesen Strukturen?
Ich fand das total schwer. Also ich fand das schwer, obwohl ich irgendwie von Anfang an wusste, dass das vielleicht überhaupt nicht richtig für mich ist, irgendwie bei einem großen Major-Label zu sein mit der Art von Musik, die ich da gemacht habe, war ich trotzdem, als irgendwie das Angebot kam, war es so, oh mein Gott, wie Fünfer im Lotto. So. Mhm. Also es ist total schwer, glaube ich, sich daraus zu lösen.
Was braucht man dafür? Oder was brauchst du?
Hast du das einfach nicht funktionieren. Das hat einfach nicht funktioniert. Also es war jetzt cool im Endeffekt. Ich finde es auch immer doof zu sagen, so ja, das Label und die sind alle so scheiße und so. Die machen irgendwie am Ende des Tages ihren Job und die lügen jetzt auch nicht wirklich mit dem, was es ist. Also ich glaube, da projiziert man ganz viel als Künstlerin.
Ich meine auch eher so als Eigenschaft bei dir. Also was braucht man oder brauchst du, um dich dann aus so einem, ja, aus dieser Struktur, aus diesem Umfeld zu lösen? Oder was kannst du auch mitgeben, ne, für andere KünstlerInnen?
Ich glaube, für mich war es einfach, ich habe gemerkt, es hat nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert, so zu arbeiten. Es war wahnsinnig anstrengend. Ich glaube, alle haben sich sehr viel Mühe gegeben auf beiden Seiten, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe irgendwann gemerkt, auch ich habe keine Lust mehr, Leuten gegenüber zu sitzen, die ich nicht, das hört sich jetzt so hart an, nicht respektiere, aber einfach, wo ich das Gefühl habe, wo es nicht passt, einfach künstlerisch und musikalisch. Und das ist andersrum sicherlich genauso gewesen. Das ist irgendwie so, weil es ist ja auch sowas Intimes, Musik, und sowas, was dir so wichtig ist. Und ich verstehe total, dass man nicht erwarten kann, dass es der anderen Seite genauso wichtig ist. Aber ich möchte irgendwie mit jemandem da sitzen, den ich cool finde. Den ich irgendwie verstehe, mit dem ich irgendwie auf Augenhöhe bin, mit dem ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie eine Gesprächsbasis, die über eine Geschäftsbeziehung hinausgeht. Ich muss nicht irgendwie irgendwas erklären oder verkaufen der Person, damit die das irgendwie cool findet. Das empfinde ich als sehr anstrengend und auch total kontraproduktiv für die Musik.
Wenn du sagst, hat nicht funktioniert und funktionieren, inwiefern hat sich für dich deine persönliche Definition von Erfolg vielleicht entwickelt? Wenn du sagtest, früher war es so, vielleicht kommt der Major-Plattenvertrag, sagt man Fünfer im Lotto, und du sagst, ja, ist auch nur ein Vehikel, irgendwie die Ziele des Labels zu verfolgen. Also hat sich Definition für Erfolg für dich verändert über die Zeit und wie definierst du es jetzt?
Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, ich definiere Erfolg gar nicht so wirklich. Ich beschäftige mich auch gar nicht so viel mit Erfolg. Ich fühle mich irgendwie erfolgreich, wenn ich meine Miete zahlen kann und mir was leisten kann und mich irgendwie und das Gefühl habe, es geht irgendwie nach vorne, ich komme irgendwie weiter. Ich bin glücklich mit dem, was ich mache und muss nicht krass strugglen und kann irgendwie dann vielleicht nach 10, 15 Jahren im Musikbusiness einigermaßen davon gut leben und ohne Knie schlottern über Kinder nachdenken oder sowas. Das finde ich dann schon cool. So, aber ich glaube, ich habe irgendwie noch nie so richtig darüber nachgedacht, was jetzt Erfolg und wie erfolgreich ist. Ich finde das immer ganz schwierig, wenn jemand sagt, so, und bist du berühmt oder bist du jetzt irgendwie eine erfolgreiche Sängerin? Und ich so, boah, I don't know. Mhm. Es gibt irgendwie Leute, die, glaube ich, cool finden, was ich mache. Es gibt ganz viele Leute, die mich überhaupt gar nicht kennen, sicherlich. Ich finde das ganz schwer zu definieren irgendwie.
Ich habe ja vorhin schon das Wort Schauspielerei reingeworfen. Gut, dass wir nochmal die Abkürzung genommen haben oder den
Umweg.
Den Umweg, nicht die Abkürzung, den Umweg genommen haben. Bist du als Musikerin und als Schauspielerin, bist du eine andere Larry oder ist das die gleiche Person?
Ich würde gar nicht sagen, ich bin Musikerin und schon gar nicht Schauspielerin. Ich würde sagen, ich mache Musik und ich spiele. Ab und zu, neuerdings. ich würde wirklich ganz weit davon wegtreten, zu sagen, ich bin irgendwie Schauspielerin. Ich finde es sowieso sehr beschränkend, wenn man sagt, ich bin das und das. Oder ich bin das und das, weil das heißt ja, man kann nichts anderes sein. Also ich würde eher sagen, ich schauspiele.
Künstlerin ist genau. Breiter gefasst.
Okay. Ja, oder ich mache Musik oder ich pflanze Blumen, was auch immer. Aber ich glaube nicht, dass ich da eine andere Person bin. Ich bin irgendwie immer ich und dann gibt's halt das, was ich mache.
Was hat sich hat sich dein Blick irgendwie verändert auf dich selbst?
Ich finde mich selbst wieder ein bisschen aufregender. Vielleicht, weil
schreib das mal.
Weil es ist so ein bisschen, als wäre ich so einen neuen, zweiten Frühling mit mir selbst.
Okay.
Weil ich mache schon so lange Musik und wahnsinnig gerne und das ist aber so in Fleisch und Blut, das ist irgendwie, ich fühle mich darin wohl, das ist mein Zuhause. Man kann mich, glaube ich, auf jede Bühne werfen, auch relativ unvorbereitet und ich werde jetzt nie eine komplett schlechte Figur abgeben. Schauspiel ist was völlig anderes, das ist halt irgendwie wirklich neu und ich lerne das gerade, ich entdecke einen komplett neuen Bereich der Kunst, bin wieder wahnsinnig unsicher, stehe irgendwie vor so einem riesen Berg an Anforderungen, weil ich auch einfach immer wahnsinnig viel von mir selbst erwarte und stehe da so und bin so, boah, und je mehr ich darüber lerne, desto mehr weiß ich halt, wie was für ein unfassbar anspruchsvoller Beruf das ist. Hab wahnsinnig viel Respekt für die Menschen, die ich kenne, die den machen, die den wahnsinnig gut machen und bin einfach wieder so total neu und unsicher und komplett raus aus meiner Comfortzone. Und stehe nur da und hör zu und will einfach lernen und nichts verpassen und nichts falsch machen. Und das ist total schön. Ich genieße das total, wieder so aufgeregt zu sein und auch mich selber wieder so zu sehen. Und einfach wieder so ganz aufgeregt zu sein und nicht so richtig zu wissen. Und auch nicht so richtig zu wissen, wo ich mich irgendwie einordne in der Gruppe. Und so viele Leute zu haben, die ich toll finde, von denen ich was lernen kann. Ich finde das wahnsinnig spannend, gerade auch einfach persönlich und total humbled. Auch.
Nimmst du was von dieser Aufgeregtheit oder dieser Unsicherheit? Oder kannst du davon was mitnehmen in die Musikwelt?
Warte.
Oder ist das eher schwer, weil das schon
so ein gesicherter
Ort ist? Und
ja,
so ein
das ist was ganz anderes. Ich finde, für mich ist das gar nicht vergleichbar. Mhm. Ich fühle mich ganz anders, wenn ich Musik mache, als wenn ich. Es ist was ganz anderes. Das ist irgendwie,
wie das fühlst irgendwie du dich, wenn du Musik machst und wenn du schauspielst?
Musik ist mein Zuhause. So, Musik ist irgendwie auch meine Therapie und mein Safe Space. Und was mich wahnsinnig glücklich macht und was ich gerne teile, weißt du, du kannst mich nachts um 4 Uhr aufwecken und können ein Lied singen und ich find's geil. Und spielen ist noch total neu. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin als Schauspielerin. Ich habe noch keine Ahnung, was da geht, wo ich da hin kann, was ich kann, wie gut ich sein kann, ob ich das überhaupt irgendwie einigermaßen vernünftig mache, ob mich alle auslachen werden. Es war ganz unsicher und ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wer das ist, die Schauspielerin Larissa. So, es ist so.
Wie aufregend.
Total. Es ist total aufregend.
Und vor allem, dass das ja gleichzeitig läuft. Ne? Ja. Also das sozusagen, du hast auf der einen Seite den Safe Space und auf der anderen Seite so diese persönliche Entdeckungsreise.
Du hast also Safe Space haben wir schon ein paar Mal gesagt. Du hast gesagt, dass so obwohl du ja öffentlich dich präsentierst mit einem Album oder so, ne, deinen Kunstprozess oder einen Denkprozess als Album rausgibst oder auf einer Bühne stehst oder auf einer Schauspielbühne stehst, auf einem Set stehst, fühlst du dich dort wohl und gleichzeitig, also ich versuche gerade so dieses Spannungsfeld herzustellen zwischen, auf der einen Seite sagst du deine größte Angst, nicht geliebt zu werden, dann kommt diese persönliche Auseinandersetzung in deiner Musik, die du dann öffentlich machst, ne, und das aber als deinen Safe Space nimmst und wie bringst du das zusammen? Also diese Angst, nicht geliebt zu werden, indem du aber ja alles zeigst von dir, und dich damit ja auch total angreifbar machst im schlimmsten Fall.
Total, ja. Aber ich bin da auch so ein bisschen, Angriff ist die beste Verteidigung. und gerade wenn wie schon vorhin gesagt, ich kann nicht gut mit so Ängsten und so. Das heißt, wenn ich irgendwas habe, was irgendwie, wo ich das Gefühl habe, da ist irgendwie eine Ungereimtheit oder das macht mir Angst, und ich fühle mich wohl, das ist der Ort, an den ich gehe. Also es ist immer so ein bisschen, ich zeige genau das. Weil dann kann man mir dann mit nichts mehr anhaben, so wenn's, if it's out in the open, so dann ist es halt da. Ja. So, dann war man halt ehrlich und dann, ich war dann halt einfach nur ehrlich, so das ist das, wo ich gerade bin, das ist der Punkt, an dem ich gerade bin, ich bin vielleicht im nächsten Jahr woanders und so, aber das ist das, wo ich gerade bin, so.
Ja, voll schön.
Ist das Einzelkämpferin-Ding?
Keine Ahnung.
Sich sozusagen in diese Konfrontation auch.
Vielleicht ist es auch ein Schutzding, vielleicht ist es auch ein Schutzmechanismus von, weißt du, dass ich will das nicht so dann für mich und so Angst haben und in mich hinein, weil ich das, dieses Gefühl von an einem Ort des Unwohlseins sein oder bleiben einfach nicht möchte, ist es dann eher so, okay, dann halt irgendwie raus damit.
Durchbruch. Du bist ja, also 2009, du bist ja relativ neu im Showgeschäft, also in der Schauspielerei. 2019, ne, glaube ich, war so der Einstieg. Kannst du?
Ja, kann sein.
Ja, also sagt
so vom Ding her, ja.
Sagt man Ding.
Ja.
Du kannst ja korrigieren. Und ist ja auch egal. Aber es sind ja die letzten paar Jahre. Und wenn du sagst, du hast immer schon Musik gemacht, kannst du den Weg mal rein in die Schauspiel? Also wie läuft sowas ab? Wie funktioniert das? Weil vielleicht gibt es HörerInnen da draußen, die sagen, ja, ich habe auch immer so mal daran gedacht, vielleicht ins Schauspiel zu gehen oder so. Und was sind denn so Schritte? Wie unternimmt man sowas?
Schwer zu sagen. Also ich habe immer Musik gemacht. Ich habe auch früher, ich habe Musical gemacht, irgendwie seit ich 10 bin oder so und Theater gespielt.
Da gibt es übrigens, habe ich auch gelesen, da gibt es einen denkwürdigen Auftritt,
oh Gott,
den du bei einem Schulmusical hattest.
Ah ja?
Da müssen wir jetzt mal kurz eine Abzweigung machen.
Ja, keine bitte. Ahnung, ein denkwürdiger Auftritt, das könnte alles Mögliche sein.
Ach gut, ich dachte, es würde jetzt
bei dir ein bestimmter, es würde was klingeln.
Warte mal, hier steht es. Erst einem Interview bei Zeitjung 2016.
Gott, oh Gott.
Schon immer eine Musikgöre. In der Grundschule hatte sie einen denkwürdigen Auftritt im Schulmusical, von dem immer noch gesprochen wird.
Ja, müsste man die Leute fragen, die darüber sprechen. Keine Ahnung.
Dann, also dir fällt auch nichts ein.
Nee, ja, cool. aber
dich
halt
hat es immer dahin gezogen.
Ja, ich habe immer, also Bühne war total mein Ding, schon von klein auf. Auch große Bühnen. Ich habe irgendwie ab 9, ich glaube mit 10 Jahren irgendwie angefangen, in so großen Musicals zu spielen. Irgendwie so Andrew Lloyd Webber Musicals, so Kinderrollen zu machen.
Also in den echten, also dann im Ruhrgebiet irgendwo. Genau. Cool.
Und habe dann daraufhin, also als ich dann aufs Gymnasium kam, war ich schon irgendwie total in diesem Bühnending drin. Da war ich schon, habe in der Schule gefehlt, irgendwie schon in der 5. Klasse, weil ich irgendwo auf irgendeiner Bühne stand. Und habe dann, als das durch war einigermaßen mit diesen Musicals, habe ich an der Volkwang Musikhochschule angefangen, Tanz und Schauspiel zu machen neben der Schule. Und dann war ich eigentlich immer, war ich in der Schule und nach der Schule, ich glaube 3 oder 4 Mal die Woche, hatte ich da Tanz und Schauspiel. total beknackt. Ich wünschte, ich hätte Musik genommen, aber es war irgendwie so, ja, singen kann ich ja schon. Total beknackt. Aber ja, das heißt, dieses ganze Bühne, Singen, Tanzen, Schauspiel, Theater war immer mein Ding. Ich hatte aber dann das Gefühl, dass ich mit Theater und mit Schauspiel, obwohl ich das wirklich gerne gemacht hätte, nicht wirklich weiterkomme als schwarzes Mädchen in Deutschland. Weil die Rollen, die ich bekommen habe oder die ich dann in den Stücken gespielt habe, waren immer mit der anderen schwarzen Person im Ensemble, irgendwie ein Ehepaar oder sowas oder mal eine Englischlehrerin. Aber man wurde überhaupt gar nicht in Betracht gezogen für irgendwelche Rollen, die farbenblind sind. Mhm. Also es gab einfach keine Rollen, die farbenblind waren. Mhm. Deswegen habe ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt so ein bisschen nicht so wirklich so eine weiterführende Liebe dafür entwickeln können, weil ich nicht richtig so ins Spiel reinkam auf eine Art und Weise, die wie bei der Musik, die mich so gepusht hat, wo ich einfach immer, wo es keine Grenzen gab und ich einfach machen konnte, was ich wollte und einfach es immer mehr gab. Es war sehr, der Raum war sehr limitiert irgendwie, in dem ich mich ausprobieren konnte, was Schauspiel anging. Und ich hatte dann auch irgendwie keinen Bock, immer nur eine Putzfrau im Tatort zu spielen. So. Deswegen habe ich mich dann eher Richtung Musik orientiert, war aber ja eh immer breit aufgestellt und hatte das aber immer so im Hinterkopf, dass ich gerne spielen möchte. Hat aber auch gleichzeitig im Hinterkopf, sei mal dahingestellt, ob das wahr ist oder nicht, es gibt ja auch sicherlich Leute, die das gemacht haben und geschafft haben, hatte aber auch immer im Hinterkopf, dass ich da nicht wirklich eine Chance habe. Hm. Und
warum?
Einfach weil ich schwarz bin.
Okay.
In Deutschland.
Und weil der Platz nicht.
Und weil, weil die Rollen, Platz der Platz ist, nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, ich habe niemanden gesehen, der aussieht wie ich, der das gemacht hat.
Und dazu muss man ja sagen, es ändert sich ja, also in Schneckenschritten.
Mhm. Ja, aber ich finde halt, das hat sich total gewendet bei mir mit der Schauspielerei. Es waren auf einmal, und das ist so, es sind auf einmal Türen offen, die vorher zu waren. Ja, ja. Es sind wahnsinnig viele Türen offen, die vorher zu waren. Ich hätte wahrscheinlich eher schon damit angefangen vielleicht, schon nach dem ersten Album oder so, wenn das so gewesen wäre. Aber das war irgendwie nach meinem letzten Album, als ich dann auch Zeit hatte und mich auch in einem Umfeld bewege, in dem viele Leute spielen oder Schauspieler sind oder einfach was in der Filmindustrie machen.
Sind das dann neue Türen oder dieselben Türen, die zu waren, die jetzt auf sind?
Das weiß ich nicht, weil ich habe da nie richtig gegen gekickt oder so.
Ja.
Weil ich habe ja immer was gemacht. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, so, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich habe halt Musik gemacht und dann habe ich dies gemacht und ich habe studiert und es war nie so, oder gemodelt. Es war nie so, dass ich dachte so, oh nein, ich habe nie so wirklich auf ein Pferd gesetzt, auch mit der Musik nicht. Also ich war immer vielseitig interessiert und habe das auch immer alles gemacht, was ich machen wollte. Ich habe auch Medienwissenschaften studiert. Also es war irgendwie so, ja, finde ich gut, das mache ich jetzt.
Ja.
Das heißt, es gab bei dir nicht irgendwie den inneren Druck, gegen diese Türen mit Nachdruck irgendwie zu treten?
Es waren irgendwie genug andere Türen, die offen waren. Mhm. Oder nicht, die nicht offen waren, aber wo ich irgendwie...
Wo es keine Frage gab, so, ja.
Mhm.
Ja.
Und dann war ich fertig mit dem zweiten Album und habe durch Zufall war ich mit einer Freundin auf irgendeiner, ich glaube, Filmpremiere oder so. Und eine andere Freundin von ihr ist Casterin. Und die meinte so, Larry, sag mal, du willst doch spielen, ne? Und ich so, ja, voll gerne. Ich wollte das jetzt mal ein bisschen mehr angehen, jetzt nach dem Album. Du mal irgendwie ein paar Castings machen. Ich hatte dann schon mal ein Casting gemacht, mal was für 4 Blocks oder sowas, wo man dann irgendwie mal angefragt wird, weil man irgendwie im Musikbusiness ist oder so. Dann hatten mich nach so einem Casting ein paar Leute auf dem Schirm. Und man so, ah, okay, diese Larry, die eigentlich Musik macht, die hat auch Lust auf Schauspiel. Dann wurde das irgendwie so, gleichzeitig hat sich das verändert, dass auf einmal immer mehr Leute gesucht wurden, die aussehen wie ich und die diese Sparte abdecken oder dass man irgendwie versucht hat, ein bisschen diverser zu casten. Mhm. Oder am Anfang glaube ich nicht, sondern es gab einfach mehr Rollen oder einfach so mehr Milieu-Filme und Serien und jetzt versucht man diverser zu casten, aber das war auf jeden Fall so der erste Schritt. Und dann hat diese Castermann so, ey, ich habe irgendwie so eine, ich caste für Bad Banks und irgendwie passt du da voll gut rein. Ich würde dich da gerne einfach mal vorschlagen. Und ich so, ja, klar, gerne. Ich habe jetzt irgendwie keine crazy Erfahrung. Ne? Ich habe 2 Castings gemacht, also I don't know. Und dann haben die mich vorgeschlagen. Da kannte mich natürlich auch niemand. Und waren so, ja, die kann mal zum Casting kommen. Dann habe ich das Casting gemacht, habe die Rolle bekommen. Und so fing das eigentlich an mit dem, also so fing das der Teil an, der dann irgendwie zu was geworden ist.
Mhm.
Und dann habe ich das gemacht und dann kamen irgendwie mehr Sachen und Anfragen und dann habe ich irgendwie so einen kleinen einen Kurzfilm gemacht in Ludwigsburg an der Hochschule und es hat sich dann auch so ergeben. Es war jetzt nicht krass viel, aber die Dinge, die ich gemacht habe, die Castings, die ich gemacht habe, da habe ich dann auch irgendwie die Rollen bekommen. Und das waren dann mit wahnsinnig viel Glück einfach auch tolle Sachen und tolle Projekte. Und weil ich auch das Glück habe, dass ich irgendwie Musik mache, kann ich sehr gezielt auswählen, was ich gerne machen möchte. Also es ist nicht so, dass ich sage, so ich will jetzt berühmt werden und nach Hollywood und ich mache jetzt um jeden Preis und jetzt, so wann Til Schweiger anruft, dann bin ich dabei. Sondern es ist halt irgendwie so ein, ich kann total, ich habe den Luxus zu gucken, so oh, dieses Projekt finde ich toll, diese Rolle fände ich spannend. Da kann ich was lernen, was für mich so ein ganz großer Aspekt ist, gerade in diesem Ding, dass das irgendwie was ist, was mich irgendwie glücklich macht und wo ich was lernen kann und wo ich mich weiterentwickeln kann. Und dann, ja, so kam das.
Was für Projekt, also wenn du sagst, wir hatten eben das Bild von Türen aufstoßen oder öffnen und so, also welche Art von Projekten im Schauspiel würdest du gerne noch machen?
Ach, alles, 1000 Millionen Sachen. Ja. Ich würde total viel gerne machen, na klar. Also ich meine, ich habe ja noch gar nicht so viel gemacht. Ne? Also ich habe letztes Jahr viel gedreht und drehe jetzt viel und das kommt dann jetzt alles. Aber im Moment werde ich natürlich viel gecastet oder angesprochen für Rollen, die meiner dementsprechend, wie andere Menschen mich wahrnehmen. Also es ist dann immer was sehr Starkes, Toughes, Cooles, was total spannend ist für mich zu spielen, weil das ist ja irgendwie meine Wahrnehmung von außen. Ich nehme mich selber überhaupt nicht so wahr.
Freust du dich, wenn dann so eine Anfrage kommt und du irgendwie die Rollenbeschreibung durchliest? Freust du dich darüber oder denkst du, ja, das ist halt die Außenwahrnehmung.
Also, nö, ich freue mich. Ich finde das auch total toll, dass, weil das sind, glaube ich, da würden sich ganz viele Frauen drüber freuen, aber so Rollen. Ich kriege unfassbar coole Rollen angeboten. Also ich habe wirklich totales Glück. Ich habe totales Glück, wie ich wahrgenommen werde, weil ich bekomme wirklich ganz tolle Rollen angeboten. Nö, das ist super. Ich würde das gar nicht ändern wollen. Mal schauen, in welche Richtung das läuft. Jetzt gerade erfahre ich mich einfach, versuche irgendwie ins Spiel zu kommen und zu lernen und zu schauen, was das irgendwie mit mir macht, so Step by Step.
Wie entscheidest du, über welche Projekte du annimmst und welche nicht?
Wenn ich das, es ist nicht so, als hätte ich jeden Tag 20 Bücher auf dem Tisch liegen, ne? Aber wenn mir was gefällt, also wenn ich ein Buch durchlese und ich finde das toll. Und wenn ich ein Buch durchlese und ich habe nach der Hälfte, denke ich mir schon, rufe ich meine Agentin und sage so, ich finde es echt schwer, das zu Ende zu lesen, ey. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, dann machen wir das nicht. Also es ist ganz subjektiv zu sagen, so gefällt mir generell die Geschichte. Mhm. Ist es geil geschrieben? Ist das schön geschrieben? Ist das irgendwie, wie sind die Frauenrollen? Wer macht das? Es gibt schon irgendwie viele Kriterien. Ich glaube hauptsächlich, wie das geschrieben ist. Wie werden die Menschen dargestellt? Haben die irgendwie eine Dualität? Sind das geile Dialoge? Ist das eine tolle Geschichte? Sind die Frauenrollen cool?
Was meinst du mit Dualität?
Dass die Figuren mehrdimensional sind. Ja. Also das ist einfach nicht so wandelnde Klischees.
Ja.
Beschreib mal die Frauenbilder, die du gerne sehen würdest.
Ich fände es einfach oder finde es gut, wenn Frauen einfach Menschen sind. Also wenn es nicht irgendwie ist, das ist jetzt eine Frau, sondern es ist einfach eine Figur. Und dann guckt man mal, ob das ein Mann oder eine Frau spielt. Das ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen weit gedacht. Das wäre cool, wenn das mal. Aber ich glaube, wenn ich was schreiben würde, dann wäre das vielleicht so. Ich würde, glaube ich, Figuren schreiben. Und dann
gucken, wer es am besten spielt.
Und dann kann man natürlich noch Sachen reinbringen, eine bestimmte Art von Weiblichkeit oder Männlichkeit oder was auch immer.
Oh, wie spannend. Also eine Figur zu schreiben und dann zu Mann oder Frau oder binär, nicht binär zu casten und zu sehen,
ja,
wie
total.
Wird diese Figur am allerbesten eigentlich zum Leben erwecken.
Ja, weil gerade bei Frauenfiguren, also hat man schon das Gefühl, dass bei Männern wird mehr eine Figur geschrieben, einfach ein Mensch mit Charaktereigenschaften und Höhen und Tiefen und bei einer Frau wird irgendwie eine Frau geschrieben. Und das ist dann ein bisschen so, ja, aber man kann ja auch mehr, also Frau bin ich ja so oder so, das muss ich jetzt nicht spielen.
Das heißt, es ist eigentlich eine Lösung, oder ein Ablösen von den typischen Rollenbildern, ne? Oder von der Entfernung von so dieser diesen typischen Rollenbildern, die man im Kopf hat. Ob man Frau, ne? Also ich glaube, das ist ja.
Ich glaube, es ist natürlich auch teilweise das Medium, ne? Die wollen einem was erzählen und die natürlich bedienen die sich bestimmter Rollenbilder, Archetypen und so, ne? Das macht schon Sinn. Aber ich glaube, da kann man viel mutiger sein. Ich glaube, die Leute sind nicht doof. Und man versteht das schon, wenn da auch mal eine Figur sich gegensätzlich verhält. Wir Menschen sind ja auch nicht eindimensional.
Du hast irgendwann mal gesagt, positive Rollenbilder schaffen, auch für die nächste Generation. Ist das, also sind wir da schon, egal welche Mediengattung eigentlich jetzt, ob das.
Ich glaube schon.
Ja?
Also ich finde, es gibt gerade wahnsinnig viele positive Rollenbilder und auch vor allem so Bilder, die zeigen, dass es gar keine Rollen geben muss.
Mhm.
Also wir lösen uns total von Rollen. Sicherlich auch in unserer Bubble. Aber ich finde das gerade total spannend. Ich beobachte das total spannend und auch wie ich selber immer suche, okay, das muss ich jetzt noch lernen und wie sind da nochmal die Pronouns und wie macht man es hier und das. Ich finde es irgendwie total geil, dass nichts mehr, dass man Dinge nicht mehr so gut in eine Box packen kann. Das ist, finde ich, finde das super.
Ja, ich finde das auch eine krasse Selbsterfahrung und so ein eigenes Bias-Checking und ein eigenes Checking der Schubladen, die man die letzten Jahre selbst im Kopf hat, ne? Oder sich dann auch dabei irgendwie selbst ertappt. Ich habe das vor allem mit meiner Tochter, wenn ich so Bücher vorlese, so Kinderbücher, wo ich dann ganz schnell mir eine andere Geschichte ausdenke.
Ja, Wahnsinn.
Also ich lese mal, also ganz, ganz viele Bücher, die ich entweder aus der Bücherei hole oder die man so geschenkt bekommt, die jetzt nicht bewusst vielleicht von mir oder von meinem Mann ausgewählt sind, weil wir da schon einen starken Fokus drauf haben. Ich verändere fast jede Geschichte, um einfach diese Rollenbilder, die in diesen Kinderbüchern auftauchen, nicht auch direkt weiterzugeben. Ja. Und das ist eigentlich,
also gerade was wir gelernt haben alles. Das ist ja, also, was jetzt noch am Verlernen.
Ne?
Ja.
Was du so liest, so Prinzessin hier und Ritter da und Pirat da.
Ja.
Und das verankert sich natürlich total in dieser Wahrnehmung der Kinder von der Welt da draußen.
Mhm. Und auch von dem, was sie selber sein können und dürfen.
Ja.
Gibt ja manchmal so eine Frage, bei der wir oder Menschen fragen, was so prägende Momente in deinem Leben waren. Ich würde vielleicht mal umformulieren. Gibt es drei Menschen, die so maßgeblich an der Richtung, die du eingeschlagen hast, beteiligt waren oder dich beeinflusst haben?
Meine Mutter und mein Onkel, also meine Familie, ganz doll.
Beschreib mal ein bisschen, warum, inwiefern?
Ich bin super eng mit meiner Mutter und auch mit meiner Familie generell, würde ich sagen. Ich bin in so einem Haus aufgewachsen, wo meine Mutter, mein Onkel, mein Cousin, meine Oma, mein Stiefvater und ich gewohnt haben. So richtig Pippi Langstrumpf-mäßig, aber in Gelsenkirchen-Ückendorf. Ich würde sagen, so bei uns in der Familie haben alle sehr starke Meinung und Haltung. Vor allem mein Onkel ist eine sehr schillernde Figur irgendwie.
Was ist so seine Haltung?
Oh, das ganz ehrlich, dafür müssen wir einen neuen Podcast machen hier, um
meinen
Onkel
zu
zeigen. Ja. Schön, ja.
Das ist irgendwie, das geht in alle Richtungen. Dem würde ich jetzt hier nicht gerecht werden. Der ist jemand, der sehr polarisiert, immer sehr gerne. Und halt aber auch versucht irgendwie mitzugeben, was er für wichtig hält. Ich habe zum Beispiel mein Taschengeld habe ich verdient, indem er mir irgendwelche Lieder, die er für wichtig hielt, also irgendwas von den Stones, von Janis Joplin oder den Beatles oder Jim Steinman oder so jemand. Und dann habe ich 20 Mark bekommen, wenn ich den Text auswendig gelernt habe und ihm dann den Text aufsagen konnte oder das Lied vorsingen konnte.
Auch gute Schule.
Coole Erziehungsmaßnahme.
Also solche Sachen irgendwie. Also da habe ich irgendwie viel mitbekommen, einfach irgendwie so über Haltung und Stil und Klasse. Das hat mich in meiner Familie sehr geprägt. Und das trage ich auch total mit mir und in mir, alles, wie ich aufgewachsen bin und das Ruhrgebiet Family und auch ein bisschen große Klappe.
Wie viel trägst du davon in dir, so von dieser Mentalität oder kulturellen Hintergrund?
Das kommt drauf an, wie viel Alkohol ich getrunken habe.
Und wo Schalke gerade in der Tabelle
steht. Lass uns bitte
steht,
nicht über Schalke sprechen. Lass uns bitte einfach, let's not do it.
Sorry, ich musste es
passieren. Ja, war klar. Na klar. Mit mir kann man es ja machen.
Aber also auch so Familiengespräche, politische, also weil du gesagt hast, so dein Onkel polarisierend, starke Meinung, starke Haltung. Ziehst du das mit auch, weil ja viele Texte auch eine politische Haltung oder eine politische Meinung durchschimmern lassen? Also kommt es daher?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube eher so die Poesie und die das Selbstbewusstsein und so kommt eher aus der Ecke. Politisch war es bei uns zu Hause eigentlich nie, würde ich mal sagen. Das war aber auch noch so eine Zeit, wo man sich das total erlauben konnte, einfach nicht politisch zu sein.
Wie hat sich das bei dir dann?
Ich habe auch nicht das Gefühl, ich bin besonders politisch, aber einfach durch mein Geschlecht und meine Hautfarbe gibt es einfach bestimmte Dinge, mit denen ich mich beschäftigen muss, ob ich möchte oder nicht, einfach weil sie Teil meines Lebens sind. Also ich würde gar nicht sagen, ich glaube, es ist voll der Luxus, nicht politisch zu sein. Dann hat man einfach irgendwie, ich will auch nicht sagen Glück gehabt, aber dann, weißt du, dann, wenn ob du politisch bist oder nicht, wenn das eine Entscheidung für dich ist, dann ist das sehr luxuriös.
Also Personengruppe Nummer eins.
Personengruppe Nummer eins.
War deine Familie?
Genau. Dann würde ich sagen, Personengruppe Nummer zwei.
Okay, wir machen so weiter.
Sind die Frauen in meinem Leben, Frauen, die älter sind als ich. Da gab es zum Beispiel die Schwester von Patrice, hat mich immer wieder, sie lebt irgendwie überall. Aber immer wieder, wenn wir uns treffen oder getroffen haben, es war damals erst, als ich in New York gelebt habe, haben wir eine Zeit miteinander verbracht und dann habe ich sie wieder hier getroffen und dann wieder in Miami irgendwo oder dann irgendwo in, also die ist immer überall auf der Welt und ist auch eine wahnsinnig polarisierende und chillernde Figur und sehr eigen, so in ihrer eigenen Blase.
Wie viel Altersunterschied habt ihr?
Ich glaube, die Malenz ist ein paar 40, also so 10 Jahre oder 10 Jahre, sowas oder 8.
Warum ist dieser Altersunterschied wichtig für dich? Oder was
der
macht
ist für mich
aus?
Nicht wichtig, es ist irgendwie einfach was, so passiert.
Aber was macht das aus in der Art der Beziehung, die ihr zusammen habt?
Gar nichts großartig. Okay. Also ich würde gar nicht sagen, dass die Beziehung dadurch anders ist. Es fällt mir nur auf, dass ich jetzt selten von einer Frau vielleicht viel, auf jeden Fall, dass diese Frauen in meinem Leben, die mich maßgeblich beeinflusst haben oder für mich eine Weichenstellung bewirkt haben, meistens Frauen waren, die älter waren als ich. Und auch das waren auch irgendwie nie Männer. Es waren immer Frauen.
Und inwiefern hat
No pun intended.
Inwiefern hat sie, also welche Weiche hat sie inwiefern?
Bei ihr war das viel immer, hat mich viel dazu gebracht, mein Ding zu machen. Also mich von allen Sachen loszulösen und einfach zu machen. Also alles, wie ich damals zum ersten Mal aufgetreten bin, meine ersten Sachen rausgebracht habe, meine ersten Songs gemacht habe und dieser eigene Antrieb, so an sich selber glauben und einfach machen und einfach, okay, jetzt hier bin ich und ich mache das jetzt und wir machen jetzt hier die Veranstaltung und ich rufe den an und der kann uns vielleicht Getränke geben und vielleicht kann der mein Video machen und dann machen wir hier und hier im Keller machen wir noch ein Video zu Bedtime Blues. Es war so immer viel, Lenz hat immer so viel, die befreit mich immer oft von so Ketten. Mehrmals schon. Das ist auf jeden Fall eine Person in meinem Leben, die öfter mal einfach nur da, gar nicht durch was Intensives oder durch vieles oder langes sehen, aber einfach immer wieder, immer wenn unsere Leben sich so berührt haben, ist bei mir irgendwie was passiert. Und das würde ich auch zusammenfassen. Das sind oft irgendwie Frauen, irgendwie, die irgendwie ein bisschen älter sind, die ich auch irgendwo treffe oder man hat irgendwas oder man hat irgendwie ein Gespräch und die mich irgendwie inspirieren und mir eine neue Perspektive eröffnen, einfach durch ihre Erfahrung als Frau in dieser Welt. Und dann. Sag nochmal die genaue Fragestellung.
Gibt es bestimmte Menschen oder wir haben jetzt auch etabliert Personengruppen, die maßgeblich für Weichenstellung in deinem Leben verantwortlich oder beeinflusst haben?
Oh, da gibt es bestimmt noch so viel mehr. Ich würde, glaube ich, jetzt, ich würde nicht irgendwie eine bestimmte Person sagen, weil das waren dann eher so Lebensphasen, wo viele Dinge zusammengekommen sind. Also ich glaube, das waren alle Männer, mit denen ich zusammen war, länger zusammen war oder auch Menschen, mit denen ich Musik gemacht habe. Oder ich glaube, mein letzter Gitarrist in meiner Band hat mich wahnsinnig beeinflusst, was meine musikalische Ausrichtung anging. Aber ich würde eher sagen, dass das dann so Phasen in meinem Leben waren, in denen ich mich irgendwie verändert oder gehäutet habe und irgendwie in so eine leichte Metamorphose durchlaufen bin und dann auch andere Menschen zugelassen habe in meiner Nähe, die dann wiederum mich irgendwie ein bisschen so mit sich, man hat sich so aneinander gerieben. Also ich glaube, ich habe bewusst ich glaube, damit habe ich jetzt so ein bisschen aufgehört. Vielleicht bin ich irgendwo angekommen, who knows. Aber ich habe immer bewusst mir Menschen ausgesucht, die ganz anders sind als ich. Mhm. Und die dann sehr nah an mich reingelassen oder rangezogen. Gerade Menschen, die irgendwie vielleicht was ganz anderes gemacht haben, andere Musik gemacht haben. Das hat mich irgendwie immer sehr inspiriert, Leute um mich rum zu haben, die einen ganz anderen Blick auf dieselbe Sache haben.
Das stelle ich mir nicht so einfach vor.
Nee, Horror, das hat auch nie funktioniert. Nee, ach so, aber okay. Aber auf lange Sicht. Auf lange Sicht sind diese Menschen nie geblieben, aber in dem Moment hat das, glaube ich, auf beiden Seiten wahnsinnig viel ausgelöst.
Was macht der Begriff Vorbild mit dir oder in dir?
Nicht so viel. Ich würde nicht unbedingt sagen, ich habe besondere, also bestimmte Vorbilder oder dass das Konzept von Vorbildern irgendwie was ist, was mich triggert, um wieder auf die Begriffe zurückzukommen. Ich würde eher sagen, dass das bestimmte Eigenschaften sind an Menschen, wie Menschen mit Dingen umgehen. Ich finde es sowieso schwierig und ich finde es auch immer schwer, wenn Leute auf im Social Media so zu mir sowas sagen, irgendwie Vorbild oder so, weil es ist so, ich nehme Dinge und Menschen auch immer in ihrer Dualität wahr. So, also niemand ist irgendwie nur eine Sache, deswegen finde ich es schwer, das von jemandem zu erwarten auch. Mhm. Deswegen sind das eher so Dinge, dass ich sage, so, die Person geht toll da und damit um oder ich finde es schön, wie die und die Person die und diese Perspektive hat auf das und das Thema. Das sind eher immer so unterschiedliche Sachen, wo ich sage, so möchte ich vielleicht auch damit umgehen oder das möchte ich irgendwie auch lernen oder so.
Ist es aus deiner Perspektive, ist das Wort Vorbild zu buzzwordy geworden?
Nö, ich höre das gar nicht oft. Nee? Finde ich, aber ich meine, das ist bei euch natürlich was anderes, weil wahrscheinlich euer
Podcast. Nee, ich habe so ein bisschen das
Roma.
Aber deswegen, ne? Also wir gehen auch häufig in entweder in die Vorgespräche oder in die Gespräche rein und versuchen dieses Wort zu, ich nehme jetzt mal den Begriff von dir am Anfang, zu dekodieren oder auseinander zu nehmen, um besser zu verstehen, was bedeutet er für dich oder was löst er in dir aus? Ich glaube, das Wort löst ganz unterschiedliche Dinge bei ganz unterschiedlichen Menschen aus. Manche brauchen irgendwie diese Person oder eine Personengruppe, die sie inspiriert oder motiviert, antreibt. Die dann als Vorbild bezeichnet werden, fühlen manchmal den Druck. So, ich bin das doch gar nicht. Mhm. Oder warum werde ich so theorisierend dargestellt?
Ja, das ist das Ding, dieses Podest, ne? Das steht niemandem.
Und trotzdem ist es ja, wenn man sich so die Geschichte vieler politischer, gesellschaftlicher Bewegungen anschaut, gab es immer eigentlich Vorbilder. Vielleicht ist auch der Begriff, habe ich letztens gelesen, eher zu übersetzen mit Pionier. Also jemand, der eine Frau, ein Mann, ein Mensch, der etwas startet oder beginnt oder der die Erste ist, etwas zu verändern. Ne? Mhm. Also das ist
hat aber auch so ein zweischneidiges Schwert, weil man ist nie der Erste oder die Erste mit irgendetwas. Es ist immer, also wir reproduzieren ja nur und ständig und die ganze Zeit. Und zwar aus unserer eigenen Perspektive, aber trotzdem, man ist nie die Erste.
Ja. Wir leiten mal langsam.
Irgendjemand
war schon da.
Irgendeine schwarze Queer-Person in irgendeinem Keller in New York hat das vorher schon gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir leiten da den Abschluss des Gesprächs ein. Da haben wir immer so drei Abschlussfragen. Und die erste kommt immer von der Gästin, die wir vorher interviewt haben. Und das war in deinem Falle die Bundesnationaltrainerin der Frauenfußball. Ja, sorry, die Bundestrainerin der Fußballfrauen-Nationalmannschaft, Martina Voss-Tecklenburg. Und sie haben wir gefragt, du weißt nicht, wer als Nächste im Podcast ist, aber hast du eine Frage an sie? Und folgende Frage hat sie: Was macht dich zu dem Menschen, der du heute bist? Wir haben natürlich schon ganz viel darüber gesprochen, aber vielleicht hast du eine Antwort an sie direkt.
An sie direkt. Ja. Hallo, liebe
Bundestrainerin.
Hallo, liebe Bundestrainerin. Hast du nicht mal Lust, Schalke zu trainieren?
Nach dem Gewinn der WM bestimmt.
Ja. Was macht, ja, vielleicht würde eine Frau Schalke gut tun, vielleicht wäre das was. Aber gut,
anderes Thema. Das wäre auf jeden
Fall ein Novum. Ne?
Das
würde
und Schalke ist ja auf jeden Fall ja, ein Verein, der aufrüttelt,
ja.
Immer wieder. Ja. Von daher könnte das
aufreibt
passen.
Und aufrüttelt.
Aufreibt und aufrüttelt. Was macht mich zu dem Menschen, der ich bin? Ich würde sagen, die, also nicht nur für mich, irgendwie, ich glaube, das ist bei jedem Menschen so, die Entscheidungen, die ich treffe und getroffen habe. Ich würde gar nicht sagen, dass das irgendwie eine so eine bestimmte Sache ist. Das macht mich zu dem Menschen, weil ich das Gefühl habe und es auch schön finde, dass ich mich ständig verändere. Und es gibt irgendwie einen Kern, der, glaube ich, viel mit Zuhause zu tun hat, mit wo ich herkomme, die Beziehung zu meiner Familie, die Beziehung zu mir selbst und wie die gestärkt wurde schon, als ich Kind war und mit Selbstbewusstsein und Kunst auch. Aber ansonsten alles drumherum verändert sich ständig. Ich habe das Gefühl, ich bin ständig dabei, Dinge zu, nicht zu lernen, sondern zu verlernen.
Finde ich voll schön, weil du hast das schon mehrmals jetzt im Gespräch gesagt, dass es dir weniger darum geht, also natürlich lernst du das Schauspiel jetzt und so weiter, ne, aber du hast viel öfters gesagt, dass es dir auch darum geht, Dinge zu entlernen und das höre ich nicht so oft, deswegen ist das so schön, das zu hören.
Sehr so häufig so, ich will neue, mehr dazulernen, aber so diese, ne, also auch dieses Lösen von Dingen.
Ja. Ich habe das Gefühl, das ist auch was Ähnliches irgendwie, weil es ist so, ich habe total Angst immer vor diesem Autopilot. Ich habe das Gefühl, man ist ganz oft auf so einem komischen Autopilot und ich möchte so gerne wach sein und ich möchte so gerne irgendwie mir gerecht werden und dem, was ich mir vornehme und was ich gut finde. Dazu habe ich das Gefühl, muss ich vieles verlernen. Einfach viele Dinge sind, damit man wirklich mündig handeln kann und wirklich nicht reagiert, sondern agiert, ist es glaube ich, viel mehr oft ein Verlernen als ein Lernen. Wir haben schon so viel gelernt, wir wissen so viel. Ich glaube, dass man in der Lage ist, Dinge anzunehmen und frei zu handeln und empathisch zu sein und die Dinge mit einem klaren Blick zu sehen. Dafür muss man unglaublich viel einfach verlernen, was die Welt uns so beibringt.
Hast du vielleicht so ein paar Stichwörter, was du verlernen möchtest? Noch vielleicht in Zukunft?
Also momentan bin ich, ich glaube nicht generell, da ich habe nicht so einen Plan, ich bin nicht so ein Planer. momentan versuche ich irgendwie, versuche ich Verlustangst zu verlernen und versuche mich daran zu erinnern, dass ich echt cool mit mir selbst bin und auch nicht, also meistens nicht so wirklich jemanden braucht, deswegen auch gar nicht so viel Angst davor haben muss, wenn sich Dinge verändern. Ich muss gar nicht so festhalten, dann ist das alles irgendwie entspannter für mich und nimmt auch nicht so viel Raum in meinem Kopf ein und ich habe mehr Raum für mich selber. Das ist sozusagen eine Win-Win-Situation, die ich anstrebe.
Nice.
Wenn du nicht weißt, wer bei uns das nächste Mal hier sitzt, welche Frage hättest du?
Ne, dann bleiben wir natürlich dabei. Dann würde ich die Person fragen, was möchtest du gerne verlernen?
Mhm. Ah, schön.
Sehr gut.
Du liest viele Drehbücher, hast du gesagt, kommen 200 Stück pro Tag auf deinen
Tisch.
Ja,
genau, nur. Ich mache nichts anderes.
Wenn du jetzt gleich nach Hause fährst, wieder großer Stapel.
Riesenstapel. Jeden Tag kommt der Typ, bringt die.
Stell dir vor dir liegt ein Drehbuch über dein eigenes Leben.
Oh Gott.
Dass du vielleicht das Drehbuch selbst geschrieben hast oder jemand über dich. Mhm. Welchen Titel hättest du gerne, den dieses Drehbuch hat?
Das ist schwer. Ich weiß nicht mal, wie ich mein Album nennen soll. Soll ich hier? Boah, keine Ahnung. Das ist total schwer. Es kommt auch darauf an, welche Phase meines Lebens. weiß ich nicht. Vielleicht einfach meinen Namen. Ich finde das ganz gut, einfach keine Box, sondern ein ganz eigenes, eine eigene Box.
Welchen Namen suchst du aus?
Larry.
Larry.
Ja.
Wo kann man mehr über dich erfahren? Du hast ein Album natürlich rausgebracht, zwei Alben rausgebracht. Mhm. Wo würdest du gerne Leute hinverweisen?
Es kommt bald das nächste.
Ja, es kommt das nächste. Irgendwann. Das habe ich noch nie gesagt, lustigerweise. Aber ja, ich mache ein Album.
Cool. Kannst du schon sagen, worauf sich die Menschen so einstellen können?
Keine Ahnung.
Weißt, du machst ja alles selbst. Ja. Ne?
Und treffen uns dann und sprechen über die Begriffe und so.
Genau, ja. vielleicht so Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, sowas.
Ja, gut.
Wäre cool.
Vielleicht können wir das Gespräch ja sogar mit Martina Voss-Tecklenburg auf dem Spielfeld machen vom nächsten Spiel der Nationalmannschaft und dann können wir alle zusammenkommen, holen wir Katja Riemer noch dazu.
Ach, bitte.
Ja, und noch ganz viele andere und dann machen wir ein kleines
Meetup. Fände ich richtig gut.
Meetup am Fußballrand.
Ja,
Fußballfeld.
Sowieso, Fußballstadion ist sowieso so cool, es macht so Bock. Hoffentlich geht das bald wieder.
Okay, also dein Name Larry. Und wo, Album?
Album, genau. Ich meine, über Instagram kann man mich immer ganz gut, da halte ich einigermaßen die Leute auf dem Laufenden, was ich so mache.
Dein Handle ist Larry?
Larry Poppins.
Poppins.
Mit einem R.
Mhm. Stets bemüht?
Larry war stets bemüht, ja.
Wo kommt das her?
Ich mag einfach Sprache. Ich glaube, ich bin stets bemüht. Irgendwie, dass Dinge gut werden und dann halt aber gleichzeitig das aus der Schule, ne? Das heißt ja eigentlich immer, wenn man sagt.
Aber das war das bei dir ein Thema?
Nee, überhaupt nicht.
Ich war
total gut in der Schule. Ja. Aber ich bin stets bemüht.
Ich finde, das ist eigentlich ein tolles Motto fürs Leben.
Ja, so. Vielleicht nennen wir so mein Drehbuch. Ja, Larry war stets bemüht. Finde ich gut.
Larry war stets bemüht.
Larry war stets bemüht.
Also mit Spotify findet man
genau,
mich.
Genau, Spotify findet man mich. Soundcloud weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Ich bin wirklich schlecht. Ich habe mich gerade um überhaupt gar nichts gekümmert. Aber Spotify findet man mich, Instagram findet man mich, auf YouTube findet man mich. Mhm. Ich mache jetzt auch wieder mehr Live-Sessions und es kommen jetzt demnächst auch ganz viele Sachen raus, und die nicht mitgespielt haben.
Und gespielt hast du Bad Banks, die Serie?
Bad Banks habe ich gespielt. Die gibt es schon auf Netflix. In der zweiten Staffel bin ich. Und jetzt
ganz toll übrigens, fand ich super.
Vielen Dank.
So gerne geguckt.
Ich liebe Bad Banks. Ups.
Das ist echt gut, ja.
Das war so cool. Und jetzt, ja.
Totales Binge-Watching bei mir.
Kommen noch andere Sachen raus.
Ja, geil. Gut. Ab wann kommt irgendwas?
Ich glaube, kommt im Sommer eine Serie raus. Loving Her heißt die, von Leonie Krippendorf, die auch Cocon gemacht hat. Ganz tolle Serie. Und dann habe ich, das darf ich glaube ich nicht sagen. Roland Emmerich hat gerade die Zauberflöte neu verfilmt, da habe ich mitgespielt.
Wow.
Toll.
Das kommt aber glaube ich erst Weihnachten raus oder so, nächstes Jahr. Aber das wird glaube ich auch ein Riesenspektakel. Ja, und von den anderen Sachen kann ich noch nicht so viel sagen.
Alles gut.
Wir begleiten das.
Und unser Teammitglied Jasmin, die sucht immer die ganzen Sachen auf und teilt die dann auch nochmal von den Gästinnen, die im Podcast waren. Also
cool.
We pick it up.
Ja.
Das Gespräch hat mich total bereichert heute.
Mich auch. Das
ja,
war sehr schön.
Ich fand das total, total schön. Und also ich fand, das war voll der Flow.
Ja, siehst du?
Genau, und das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ja. Totaler Flow. Und ich bin dir total dankbar für deine Zeit und dass du so offen erzählst und über die Reflexion, die du für dich selbst hattest, die Schwächen, die Stärken etc., diese Klarheit, die du über dich selbst hast, finde ich schön, dass du es mit uns geteilt hast. Und bin super gespannt auf die nächsten Türen, die du noch aufschlägst und die Richtungen, in die du hinrollst.
Ich auch.
Und,
ich auch.
Wir
Tulpenfarm
schauen uns das
in Frankreich.
Ich habe mir so viele Begriffe aufgeschrieben, weil ich mich in ganz vielen Dingen, die du gesagt hast, total wiedergefunden habe. David und ich sind seit vielen Jahren sehr gut befreundet und ich glaube, du hast mich in manchen Begriffen auch wiedergefunden oder in manchen Dingen, die du gesagt hast, auch wiedergefunden. Also so dieses eigene Hamsterrad, die Einzelkämpferin, so dieses Lösen von Erwartungen, dieses Befreien, Entschleunigen, im Flow, in den Flow kommen, habe ich, also jedes Mal, als du das so gesagt hast, beschrieben, habe ich gedacht so, ja. Und du hast gesagt, dir geht's total gut, wenn du gefragt wirst, wie es dir geht. Und mir geht es jetzt auch total gut. Und das war so ein, also ich habe, glaube ich, noch nie so selten in einem Gespräch mir Gedanken darüber gemacht, welche Frage ich stelle, weil das, ja, weil sich das so total natürlich angefühlt hat und so ein Flow war, wie David schon gesagt hast. Danke für deine Zeit und für die Gedanken, Sparkles, die ich jetzt mitnehme, um an all diesen Dingen, die du bei mir ausgelöst hast, mal zu arbeiten.
Schöner Checkout. Wie checkst du aus?
Danke für die Einladung. Ich fand das total schön, hier zu sein. Ich habe mich total geehrt gefühlt, überhaupt hier eingeladen zu sein, als ich die Gästeliste gesehen habe, Gästinnenliste. Und war so, okay, why do they want to talk to me?
Du bist übrigens bei Isa schon sehr, sehr, sehr lange auf der, Liste. Ja, ja. Also bei, so, auf unserer Liste natürlich.
Wir haben so eine Favorite-Liste. Stehst du seit Ewigkeiten drauf.
Ach cool, ja, wirklich schön, dass es geklappt hat. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Und es ist schön, wenn man immer ein bisschen in die Tiefe gehen kann und wenn das auch von vornherein der Anspruch ist, wenn man sich nicht erst dahin arbeiten muss mit jemandem, sondern wenn es irgendwie von vornherein ist, so, jetzt mal hier, Butter bei die Fische. Das war sehr schön. Vielen Dank für eure Zeit.
Danke dir.
Und dann viel Erfolg bei all den Dingen, die kommen. Und
ja, danke.
Beim im Flow bleiben.
Ja, voll. Guter Flow hier mit euch.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass du dabei warst. Und wenn du uns hilfst, unsere Podcast-Gästinnen noch sichtbarer zu machen, das kannst du tun, indem du die Folge auf Social Media teilst, den Podcast deiner besten Freundin oder besten Freund weiterleitest und vielleicht auch einen kleinen Kommentar auf Apple Podcasts schreibst.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehlen wir dir Episode Nummer 28 mit der großartigen Künstlerin Joy Denalani oder Episode Nummer 40 mit Nike van Dinter, der Gründerin des Blogs This is Jane Wayne, mit der wir bzw. David auch viel über das Verlernen gesprochen hat. Also vielen Dank nochmal an euch, an dich fürs Zuhören. Vielen Dank an unseren Partner Schieß Mercedes für die Unterstützung dieser Folge. Und wie immer ein riesen Shoutout an Jasmin Stockinger für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge. Wir verabschieden uns nun in die Sommerpause und hören uns Ende August wieder. Und auf Social Media versorgen wir euch natürlich weiterhin mit spannenden Impulsen von unseren Role Models Gästinnen. Bis dahin, macht es gut, genießt den Sommer, habt eine gute Zeit und passt auf euch auf. Eure Isa
und euer David.